Sie merken schon, die Stimmung ist richtig gut. Herzlich willkommen zu 1953, der Dresdner Fußballtalk hier aus dem Schillergarten. Ja, am 23. Februar 2008 gewann Dynamo Dresden gegen den ersten FC Magdeburg mit 1:0. Torschütze damals Patrick Wörl. 8.500 Zuschauer waren dabei auf der Baustelle Rudolf-Habich-Stadion. Das ist jetzt 7,5 Jahre her. Seitdem haben sich beide Vereine niemals mehr gegenübergestanden. Das ändert sich am Samstag. Es kommt zum erneuten Aufeinandertreffen der Kultclubs aus dem Osten. Das ist das 67. Spiel zwischen Dynamo Dresden und dem ersten FC Magdeburg. Das Stadion ist längst ausverkauft. Was macht die Emotionalität? Was macht das Besondere dieses Spiels aus? Darüber wollen wir heute sprechen. Bei 1953, der Dresdner Fußballtalk. Ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Wir freuen uns sehr, dass er elbaufwärts nach Dresden gekommen ist, bereits heute Dresdner Luft schnuppert. Hallo an den Sportchef vom 1. FC Magdeburg. Hallo Mario Kalnick.
Hallo, schönen Dank.
Er ist im Sommer von D nach DD gewechselt, von Düsseldorf nach Dresden, Mittelfeldstratege und Führungsspieler bei Dynamo Dresden. Hallo Lumpi Lamberts.
Hallo, danke schön.
Er hat für beide Vereine gespielt. Erst in Magdeburg, dann in Dresden, am Schluss nochmal in Magdeburg. Hallo Frank Lieberer. Ja, und er kennt quasi den Fußball-Osten wie seine zweite Westentasche. Hallo an den Chefreporter vom Kickersportmagazin. Hallo Oliver Hartmann.
Hallo.
Lumpi, bevor wir über das Spiel am Samstag, am kommenden Samstag reden, nochmals der Blick zurück in den Rückspiegel am Samstag, am letzten Samstag, das 2:1 in Kiel. Ihr habt eine Reaktion gezeigt und ihr habt gezeigt, dass ihr auch mit Niederlagen umgehen könnt und damit dann wirklich auch reagieren könnt.
Ja, ich denke, das war auch wichtig nach dem ja, wirklich schwachen Spiel von uns gegen Cottbus. Haben da echt nicht zu unserer Leistung gefunden, haben nicht unser Spiel aufziehen können. Cottbus hat es gut gemacht, wir sind nicht durchgekommen. Ja, und das war dann halt ein schlechter Tag für uns. Und jetzt dann gegen Kiel war uns klar, dass wir eine Reaktion zeigen mussten. Wir wussten, was da auf uns zukommt, dass das auch ein sehr kampfbetontes Spiel wird. Aber wussten natürlich auch, wie die Kieler zu knacken sind. Und das haben wir dann in der ersten Halbzeit eigentlich ganz gut ausgenutzt, dass wir die Räume genutzt haben. So ist auch Marv direkt Stefaniak allein aufs Tor zugegangen und direkt das 1:0 gemacht. Mhm. Zeitnah das 2:0 hinterher und ja, dann hat es eigentlich nur noch gefehlt, dass wir das 3:0 hinterherlegen, genau. Und dann wäre der Sack zu gewesen. So wurde es dann auch mal eng, aber wir haben es ja dann über die Zeit gebracht und die drei Punkte sind dann, denke ich mal, am wichtigsten.
Richtig, Spannung hatten wir am Schluss eigentlich nicht mehr bestellt, die kam dann ungewollt. Auch Ihre Mannschaft hat gewonnen. Nach zuletzt 6 sieglosen Spielen gab es ein 1:0 gegen Wiesbaden. Rechtzeitig vor dem Ostduell hat man wieder die Erfolgsspur gefunden.
Ja, also Erfolgsspur ist ja immer relativ. Also wir haben ja vorher dann schon einige Unentschieden gehabt und sicherlich ist das Unentschieden dann immer nicht so viel wert, aber für uns war es schon wichtig, jetzt erstmal ein bisschen Stabilität herzustellen, insbesondere in der Defensive. Wir haben zum Anfang sehr viele Spiele gewonnen, wussten auch, die hätten wir definitiv auch verlieren können, ja, aber auch sehr viel Gegentore kassiert. Und das war uns jetzt erstmal wichtig und dem Trainerteam gemeinsam mit der Mannschaft dort Stabilität herzustellen und umso erfreulicher, dass wir dann natürlich jetzt am Wochenende dann auch mal den Dreier wieder einfahren konnte und als Aufsteiger erstmal mit ganz seriös erstmal bis jetzt im Rennen ist.
Jetzt wirft das Ostduell am Samstag, dieser Klassiker, seine Schatten voraus. Er elektrisiert nochmal ein bisschen mehr als die anderen Duelle, die es im Osten ja gibt. Täuscht das Ganze und woran liegt das?
Nein, ich glaube, es täuscht nicht. Also der MDR hat das Spiel angekündigt. Ja. Wenn man dann einfach mal so ein bisschen die Logos nebeneinander sieht, wenn die Spiele angekündigt wird und wenn man so ein bisschen aus den neuen Bundesländern kommt, so wie ich ja auch, in der Kindheit hier groß geworden bin, dann siehst du die Dynamo Dresden, 1. FC Magdeburg, einfach, dann geht einem schon das Herz auf da. Ne? Das sind natürlich, ich sag mal, große Vereine, ruhmreiche Vereine, ja, die natürlich auch international vor der Wende natürlich auch viel gerissen haben. Und das ist natürlich schon Emotion pur. Und ich habe es ja gesagt, ich komme gerne nach Dresden heute. Ja, du hattest mich da vorne herzlich begrüßt und ich weiß es auch, dass ich hier herzlich herkommen kann, weil ihr weiß, hier trifft man auf Menschen, so wie ihr gerade eben begrüßt worden ist. mit einer hohen Emotionalität zum Fußball und mit Leidenschaft zum Fußball. Und das ist doch nicht schöner, als wir da am Wochenende aufeinandertreffen.
Ich glaube, das eint beide Städte, die an der Elbe liegen, also Dresden und Magdeburg, dass man den Fußball lebt. Ja, Sie haben für beide Vereine gespielt, für Dresden und für Magdeburg. Ist das ein Kräftemessen auf Augenhöhe am Samstag? Und Frank, ich muss es fragen, für wen schlägt denn das Herz?
Ich freue mich erstmal sehr, dass der 1. FC Magdeburg wieder da ist, nach ganz vielen Jahren, wo man ja im Amateurfußball in der Versenkung verschwunden ist. Und ich glaube, dass Mario ja in den Magdeburger Medien als Architekt dort zu Recht auch gelobt wird für die Entwicklung des FCM. Deswegen haben wir wieder dieses Derby jetzt. Zwei große Traditionsvereine mit einer ganz großen Anhängerschaft und sehr viel Emotionen auch im Umfeld. Ich denke, dass sich beide Vereine unterscheiden. Beide pflegen eine ganz andere Spielphilosophie, völlig unterschiedlich. Mhm. Die Magdeburger traditionell mit kampfstarken, robusten Spielertypen, die einen sehr zielstrebigen, geradlinigen Fußball verkörpern. Und dann Dynamo mit Kombinationsfußball von hinten heraus, mit viel technischen Elementen, auch das ein oder andere Kabinettstückchen vielleicht, dieser Dresdner Kreisel. Und für mich wird es interessant sein, auch für alle zu sehen, welches Spielstil wird sich denn am Ende dann durchsetzen. Die aktuelle Tabellenposition zeigt, dass man mit beiden Möglichkeiten Erfolg haben kann. Der FCM jetzt Vierter als Aufsteiger, das ist eine klasse Position. Dynamo schon mit ein bisschen Abstand ganz vorne, also ein echtes Spitzenspiel mit völlig unterschiedlichen Spielweisen. Und es ist schön für den Fußball und wir werden sehen, wer sich am Ende durchsetzt.
Frank, mein Kurzzeitgedächtnis funktioniert. Für wen schlägt das Herz?
Ja, ich war 9 Jahre beim 1. FC Magdeburg und 5,5 Jahre in Dresden. Das ist eine lange Zeit. Aber ich weiß, dass das Spiel unentschieden ausgehen
wird. Okay. Ja, das sieht der ein oder andere Dynamische hier am Platz sicherlich anders. Ist doch so, oder Lumpi? Unentschieden? Würdest du das jetzt sofort unterschreiben? Nee, oder?
Nee. Also, ja, ich spiele auch Fußball, richtig, und zu gewinnen, so wie jeder andere auch. Am Wochenende geht es um 3 Punkte, die wollen wir haben, keine Frage. Also.
Definitiv. Was erwartest du denn für ein Spiel am Samstag, Oliver? Symbolisieren beide Clubs vielleicht auch so ein bisschen den zarten Aufschwung des Ostfußballs?
Also beide Clubs sind auf jeden Fall eine positive Überraschung in dieser Saison. Gerade was in Magdeburg, dass die Magdeburger gleich so Fuß fassen, damit konnte man nicht unbedingt rechnen. Je länger das weiter so geht, wird der Verein und die Mannschaft auch mit der Erwartungshaltung leben müssen, die dadurch steigt. Bei Dynamo Dresden konnte man auch nicht davon ausgehen, dass das gleich alles so funktioniert, wie es jetzt läuft. Das ist sehr erfreulich. Ob es den Aufschwung des Ostfußballs symbolisiert, würde ich mal bezweifeln. Also es ist so schön, diese Nostalgie-Liga ist. Letztendlich kann kaum ein Verein in dieser Liga erfolgreich überleben über einen längeren Zeitraum. Mhm. Es ist für Dynamo wichtig, zeitnah aufzusteigen, und es wird irgendwann auch für den 1. FC Magdeburg das Ziel sein.
Gehen wir dann vielleicht auch später noch mal kurz drauf ein, über diese dritte Liga, ob das jetzt eine Wohlfühloase ist oder ob man schnell wieder rauskommen muss aus Liga 3. Gibt es Parallelen? Wir haben es gerade schon gemerkt, die Emotionalität eint beide Vereine. Gibt es weitere Parallelen?
Ja, also beide Vereine haben ein fantastisches Fanlager, das muss man so sagen. Also Dynamo ist ja, wenn man da im Stadion ist, ich habe es vorhin schon gesagt, es ist selten im Stadion gewesen, wo eine so große Intensität von den Rängen ausgestrahlt wird, wie in Dresden, in Magdeburg. Sieht man ja, wie schnell dort diese Massen dann auch wieder kommen. Das ist das eine. Das andere, glaube ich, dass da Magdeburg sogar noch ein Stückchen weiter ist wie Dynamo. In Magdeburg erntet man jetzt eigentlich die Früchte der Kontinuität, die dort über Jahre jetzt stattgefunden hat bei den handelnden Personen. Bei Dynamo fängt man damit wieder an und hält es dann diesmal auch hoffentlich durch.
Das werden wir sehen. Das wird ein interessanter Prozess. Auf jeden Fall fiebern alle diesem Ostduell gegen hin und freuen sich auf den Samstag. Und wir haben uns mal bei Dynamo Dresden, bei den Spielern, bei der Mannschaft, auch dem Trainer umgehört. Hier ist die geballte schwarz-gelbe Vorfreude.
Ausverkauftes Haus. Ich glaube, die Stimmung wird nochmal die eigentlich kaum zu toppende Stimmung in den letzten Heimspielen nochmal überbieten. Und wir werden natürlich unseren Teil versuchen, dabei zu tun, um die Stimmung auch oben zu halten.
Allein wenn man gehört hat, dass es in Rekordzeit ausverkauft war, also man hört ja auch, dass wahrscheinlich eine einmalige Choreografie gemacht wird. Also man merkt schon, dass das das wichtigste Spiel der ganzen Saison ist und wir das unbedingt gewinnen wollen und auch müssen und auch werden.
Ja, wir spielen hier zu Hause, ein ganz klarer Favorit. Ja, und so müssen wir auch auftreten, ne? mit den Fans im Rücken. Ich denke, die haben auch von Hören und Sagen schon ein paar Organisationen am Laufen. Und von daher freuen wir uns selber drauf. Hoffen natürlich auf volle Unterstützung von den Fans. Aber davon können wir ganz klar ausgehen.
In der Kabine geht es auf jeden Fall rum. Und wir sprechen auch darüber und freuen uns auf dieses Ostderby wieder. Und wird ein geiles Spiel wieder.
Sagt Marvin Stefaniak, wird ein geiles Spiel, weil wir Pascal Testrot gesehen haben. Die kurze Bemerkung bitte. Herzlichen Glückwunsch nachträglich zur Hochzeit. Er hat am Samstag seine Michelle geheiratet. Mit ein bisschen Verspätung. Wir wünschen den beiden natürlich alles, alles Gute. Ja, wie gesagt, wir haben Marvin Stefaniak gerade gehört. Wird ein geiles Spiel. Siehst du ähnlich?
Kann man davon ausgehen, wenn es in so kurzer Zeit ausverkauft ist. Aber generell, die Spiele zu Hause waren ja auch von der Stimmung her kaum noch zu toppen. Also vielleicht dann jetzt am Wochenende, das wird sich zeigen, aber es ist eigentlich eh schon immer so laut, dass man ja kaum mal seinen Mitspieler auf dem Platz erreicht. Das ist ja schon fast ein Hindernis.
Aber du willst jetzt nicht auf Platz 11 spielen in Bremen, oder? Also nicht, dass wir jetzt sagen müssen, okay, lieber Platz 11.
Nee, natürlich nicht. Wenn man mal die Vergangenheit sieht, war Platz 11 ähnlich so
mein
Pflaster, aber
ein Tor
wir haben es ja dieses Jahr
genau.
Zum Glück
du hast
nicht
ein Tor geschossen. Das war nicht ganz unwichtig. Was erwarten Sie für den Samstag? Wie sehen Sie die Ausgangssituation? Wie ist es um Ihre Vorfreude bestellt?
Ja, wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon gesagt, also die Freude natürlich auf das Spiel ist groß. Allerdings muss man das natürlich dann schon ein bisschen differenzierter bewerten, wenn man das rein aus fußballerischer Sicht sieht. Also Fakt ist ja der, also Dynamo Dresden hat ja nicht umsonst ein großes Punktepolster zu Platz 2. Und es ist ja nun, auch für mich leicht gesagt, aber ich gehe auch ganz fest davon aus, dass Dynamo Dresden dieses Jahr den Sprung machen wird in die zweite Liga. Und insofern ist es aber an der Qualität der Einzelspieler natürlich auch dann ein Ergebnis dessen, was da ist. Und man sieht, man hat sich gefunden, hat man hier schon gesagt, natürlich eine gewisse Kontinuität im letzten Jahr angefangen, Aufbau, jetzt nochmal ein bisschen nachgebessert. Und man merkt, das wirkt natürlich im Fußball. Und jetzt kommen wir als Mannschaft, wir sind, ich glaube, individuell da nicht direkt ebenbürtig, aber ich bin mir sicher, dass wir die eine oder andere Tugend haben, wo wir auch wissen, dass das schwer werden kann für Dynamo hier bei uns im Stadion. Ob es dann was wird, werden wir sehen. Aber ich denke, wie gesagt, wir bleiben der Underdog für dieses Spiel, weil wir sind einfach 3-4 Jahre hinterher.
Aber Sie haben auf jeden Fall den zweitbesten Torjäger der dritten Liga mit Christian Beck. Es wird ja möglicherweise das Duell der Torjäger, das wird es auf jeden Fall, beide werden wahrscheinlich spielen. Justin Eilers mit 12 Treffern hat am Wochenende getroffen, Christian Beck mit 9 Toren. Und wir haben beide zu diesem Duell auch befragt.
Ja, also es ist ja nur eine Nebensache, ne? Also wichtig ist, dass wir als Mannschaft überzeugen und dort vielleicht einen Punkt oder 3 Punkte mitnehmen. Und ja, das andere, das ist einfach eine Zugabe und ja, wenn ich da ein Tor mehr schieße, dann bin ich natürlich auch glücklich. Ne?
Ja, in erster Linie ist wichtig, dass wir gewinnen. Wenn er natürlich kein Tor schießt, wenn er natürlich der torgefährlichste Spieler ist bei Magdeburg, dann haben wir schon gute Chancen, das Spiel auch zu gewinnen. Aber ich denke, wir sollten uns eher auf uns konzentrieren und sollten an unseren restlichen Wochen anknüpfen, nicht unbedingt ans Cottbus-Spiel. Und dann bin ich guter Dinge, dass wir auch Magdeburg schlagen werden.
Das sehen beide ähnlich, Oliver. Das ist natürlich der mannschaftliche Erfolg. Wir sprechen ja auch von einer Mannschaftssportart und von keiner Individualsportart im Vordergrund steht.
Ist ja auch so. Also ja, da kommen wir ja nicht dran vorbei, aber es ist natürlich auch wesentliche Bedingung für eine Mannschaft, damit sie erfolgreich ist, ist, dass sie einen Stürmer hat, der trifft. Das ist in jeder Liga so. Und das haben momentan beide. Sitzen die beiden auch gut in Szene, das kommt auch dazu. Aber das Spiel am Samstag wird jetzt nicht entschieden von dem Duell Eilers gegen Beck.
Frank, ich frage trotzdem mal ganz kurz, wer ist denn von wem mehr abhängiger? Dynamo von Eilers oder Magdeburg von Beck?
Ich finde es schön, dass die Mannschaft, dass auch wieder Gesichter hinter dieser Mannschaft stehen. Ja, das war auch in der Vergangenheit immer so, dass große Spielerpersönlichkeiten beide Vereine geprägt haben. Und dass wir jetzt hier über einzelne Spieler sprechen, klar, bei allem, dass es ein Mannschaftssport ist, aber trotzdem entscheiden dann diese speziellen Spieler auch diese großen Spiele.
Ich sehe es pari pari. Ich bin überrascht, dass die Entwicklung von beiden Spielern, beide Spieler kommen in der Vergangenheit nicht von ganz oben und sind irgendwo ganz groß ausgebildet. Ich glaube, Justin Eilers ist von Wolfsburg 2 zu Dynamo Dresden gewechselt. Christian Beck kommt auch von Halberstadt, von unten, haben beide Sportdirektoren ein sehr gutes Auge bewiesen. Und ich sehe es pari pari, wer da am Ende dann das Spiel entscheiden kann.
Ja, ich denke, beide Spieler bringen es ja auch irgendwo zum Ausdruck. Ja? Wenn sie sagen, also die Mannschaft ist wichtig, der Sieg ist wichtig. Sie wissen natürlich, als Torjäger kannst du nur profitieren, wenn du auch eine gute Mannschaft bist. Wenn du mal das eine oder andere, oder den einen oder anderen Mitspieler hast, der natürlich auch eine gewisse Qualität hat. Ansonsten wirst du dich auf Dauer natürlich nicht als Torjäger in dieser Liga beweisen können. Das ist ganz klar. Weil sich jede Mannschaft dann zu sehr darauf einstellen kann. Und ich glaube, das wissen beide voneinander. Und das wissen wir aber auch als Magdeburg, dass wir auch andere Spieler im Kader haben, die auch immer gut für ein Tor sind. Genauso wie Dynamo Dresden es hat.
Sie sind glücklich, dass Sie den Back haben, aber überhaupt sind sie glücklich mit Tabellenplatz 4. Der Saisonstart, wenn man überhaupt noch von Start reden kann, also man hat sich gut gefestigt, also 5 Siege, 6 Unentschieden und 3 Niederlagen. Woran machen Sie das fest? Ist das immer noch die Euphorie des Aufsteigers?
Sicherlich ist das unser großer Vorteil, dass wir jetzt gerade nach 25 Jahren überhaupt eingetreten sind im Profifußball, dass wir natürlich eine Menge Euphorie mitgebracht haben und die jetzt immer noch leben und deswegen auch sehr auch eine Erfolgsspur laufen. Das kann ja auch schnell mal umschlagen. Wir haben natürlich genauso ein großes Fanpotenzial wie Dresden. Das wird ja auch ersichtlich alleine vom Zuschauerschnitt. Das freut uns sehr, dass wir da so gut drin sind. Allerdings muss ich auch sagen, was wir nicht machen, wir schauen momentan wirklich nicht auf Platz 4. Also wenn man da sich die Tabelle anguckt, ich meine, dann verlierst du einmal, dann bist du wieder Platz 10 und das hat alles nichts zu sagen. Also wir schauen, das ist für uns jetzt Priorität und das ist auch das Ziel, in diesem Jahr erstmal in der Liga zu bleiben. So schnell wie möglich diese 42, 43 Punkte einzufahren, um dann zu schauen, wo geht es vielleicht weiter dann.
Oliver, es soll aber trotzdem schon mal Aufsteiger gegeben haben, die es geschafft haben, die Liga so einfach durchzumarschieren und schnell wieder zu verlassen. Was traust du dem FC Magdeburg zu?
Also der Schritt, erstmal tief zu stapeln und der ist Realismus zu. Nein, der ist auch genau richtig. Diese dritte Liga ist brutal. Also dort geht es physisch unglaublich zur Sache. Es ist so, dass dort, es gibt eigentlich gar nicht dieses Top-Team, das über allem strahlt. Auch Dynamo ist es nicht. Aber die sind sehr, sehr effektiv. Also es ist so, irgendwann werden sich die anderen auf Magdeburg auch einstellen. Und irgendwann wird diese Euphorie, von der sie jetzt nur leben, auch abfallen. Und dann ist es wichtig, stabil zu bleiben. Deswegen, also wenn Magdeburg diese Saison gesichert durch die Runden kommt, dann können sie nächstes Jahr anfangen, weiterzumachen.
Und ich muss ja nochmal sagen, also es wird ja immer gesagt, ich höre das ja sehr oft, ja, ihr stapelt tief und stapelt tief, aber das kann ich überhaupt nicht so sehen und das kann ich auch nicht so stehen lassen, weil wir müssen sagen, wir sind deswegen aufgestiegen, weil wir natürlich eine hohe mannschaftliche Dichte im letzten Jahr hatten, aber weil bei uns auch jeder Spieler vor den Relegationsspielen wusste, wo er denn danach hingehört. Weil wir wären mit dem gleichen Kader in der Regionalliga angetreten, mit dem wir jetzt spielen. Sicherlich danach gab es nochmal ein oder zwei Ergänzungen dazu, rein aus verletzungsbedingten Gründen, aber der Rest, der war 24 Spieler waren da, die wären auch in der Regionalliga da gewesen. Und wir wussten diesen Schritt, wir wissen auch um das hohe Risiko, das wir gehen als Verantwortliche. Wir wollen drinnen bleiben, aber wir wussten auch, erstmal nur so kommen wir rein und B, so können wir dann aber auch bestehen. Ja, und deswegen ist es nicht tiefstaffeln, sondern da muss man einfach, ich weiß, aber so realistisch sein und wirklich auch sagen, Mensch, die Jahre ist Dresden im Voraus und haben sich da auch perspektivisch immer wieder verstärkt.
Ich finde aber trotzdem, der Ansatz, der vorhin schon mal angeklungen ist, wir reden über ganz große Traditionsvereine und wir reden eigentlich nur über die dritte Liga. Das ist natürlich für Magdeburg im Moment als Aufsteiger völlig, völlig verständlich. Ja, ihr müsst hier erstmal ankommen und euch. Aber die Zukunft darf das für unsere Vereine hier im Osten, ich sehe mich also auch als Mann des Ostens, das darf nicht die Zukunft für unsere Vereine sein. Dynamo Dresden ist der einzige Verein, der vor der Saison sich bekannt hat und eine klare Zielfokussierung auch ausgegeben hat, dass sie aufsteigen.
Aber Magdeburg hätte das sicherlich nicht sagen
können. Magdeburg darf das in dem Moment nicht tun, deswegen ist es auch nachvollziehbar, wie Mario das schildert. Aber trotzdem fehlt mir persönlich da manchmal auch bei etablierteren Vereinen so ein bisschen auch der Mut. Ich hätte mir gewünscht, dass die Chemnitzer da zum Beispiel offensiver mit umgehen. Die Auer als Absteiger vielleicht auch.
Aber es fällt einem dann natürlich auch auf die Füße, wenn man sagt, okay, ich will aufsteigen und dann wird man am Ende Zwölfter und dann sagen alle, ihr habt aber den Mund voll genommen.
Ist klar, die Menschen sind ja trotzdem nicht zufrieden, egal ob man es jetzt formuliert, aber genau.
Aber die Frage ist ja, ob man sich unnötig diesen Druck, selber den Druck, ja, mag ja sein, aber ganz ehrlich, wenn man mich vorher gefragt hätte, was hätte ich denn erzählen sollen, dass ich die Klasse halten möchte, ich komme, ja.
Aber du sitzt jetzt nicht so da, als wenn dich der Druck fertig macht.
Ja gut, ja, ich es läuft ja auch im Moment auch sehr, sehr gut natürlich. Aber ich glaube, ich hatte eh nie Probleme mit irgendwelchen Drucksituationen. Vielleicht ist das einfach meine Art, keine Ahnung. Aber generell ist es ja wirklich so, man sollte sich vielleicht nicht immer diesen Druck aussetzen. Als wir aus der Bundesliga abgestiegen sind, haben wir auch gesagt, wir wollen direkt wieder hoch. Ja. Und was passiert ist, völlig in die Hose gegangen, weil sich alle selber so unter Druck gesetzt haben. Deswegen finde ich es auch völlig legitim, wenn man tief stapelt oder einfach mal die Kirche im Dorf lässt. Man kann ja immer noch gucken, wo die Reise hingeht, und man kann seine Ziele ja auch später formulieren einfach oder nachbessern. Deswegen finde ich das alles vollkommen in Ordnung.
Auf jeden Fall läuft es bei Ihnen gut. Nach all dem, was der erste FC Magdeburg gerade nach der Wende erlebt hat, Insolvenz 2002, der dramatisch verpasste Zweitliga-Aufstieg 2007 und dann der sportliche Neuanfang 2012. Jetzt im Sommer der Aufstieg in die dritte Liga. All das ist eng mit dem Namen Mario Kalnick verbunden. Meint auch der Sportgeschäftsführer von Dynamo Dresden. Meint auch Ralf Minge.
Ja, Sie haben eine richtig tolle Arbeit in den letzten Jahren gemacht. Überhaupt keine Frage, steht eng mit dem Namen Mario Kalnick in Verbindung. Überhaupt keine Frage. Ich war zum Relegationsspiel gegen Kickers Offenbach, war ich im Stadion, und dort hat man die Begeisterung gespürt und die Vorfreude auf die dritte Liga. Auch die Leute, die um einen rumgesessen haben, Mensch, dann spielen wir nächstes Jahr wieder gegeneinander. Und ja, was Emotionalität anbelangt, sind Sie gar nicht so weit hinter uns.
Sehen Sie ähnlich, oder, Herr Kalnick? Können Sie mitleben. Also waren warme Worte von Ralf Minge.
Ja, also warme Worte. Also, ja, wirklich. Also,
wir aber müssen das sehr zu schätzen.
Ja, es ist gut. Aber wir müssen auch eins machen. Seit 2012 ist es so. Wir haben einen großen Schritt nach vorne gemacht im Verein, was sehr viel auf Kontinuität beruht, was auch mit einer hohen Vertrauensdichte verbunden ist. Ja. Wir haben natürlich auch in dieser Zeit das eine oder andere, den einen oder anderen Stolperstein weggeräumt, ja, was natürlich dann auch wieder zum Vertrauensverhältnis steigt, gerade dann auch zu den gehobene Position in so einem Verein, Aufsichtsrat, Präsidium, wo man dann auch merkt, Mensch, mit den Leuten kannst du zusammenarbeiten, die kriegen das dann auf dem Weg schon hin. Dann wird das eine oder andere vielleicht nicht immer so klappen. Die Ruhe war da, man ist diesen Weg kontinuierlich gegangen gemeinsam, und deswegen kann ich das eigentlich nur mal wieder weitergeben an alle unsere Mitarbeiter, Ehrenamtlichen, die diesen Verein wirklich mit Leidenschaft in sich tragen und genauso vielleicht, wie es hier ist, nach vorne bringen.
Magdeburg Traditionsverein, viele bekannte, prominente Spieler, die vor allem in den 70ern für große Schlagzeilen gesorgt haben. Der einzige Europapokalsieger aus dem Osten 1974, das 2:0 gegen den AC Mailand, unvergessen. Wie haben Sie es geschafft, die Alten mit einzubringen? Denn die wollen ja auch mal mitsprechen.
Ja, also das ist natürlich nicht ganz so einfach gewesen, weil wir mussten natürlich da erstmal einen ganz klaren Schnitt machen. Also einen Schnitt machen in der Moment, dass man dann natürlich dann auch mal sagen musste, dass uns die Tradition natürlich von damals nicht weiterhilft. Ja, also der 1. FC Magdeburg, wir haben uns eigentlich jedes Jahr unterhalten, wo wir eigentlich spielen müssten, ja, infrastrukturell. Eigentlich gehören wir in die 2. Liga, 3. Liga, 1. Liga, aber letztendlich waren wir immer 4. Liga. Ja. Und dann nutzt es natürlich wenig, wenn ein Altinternationaler, wie ich sag mal, Maxi Steinmach hat ja den Spruch getätigt, der ist so legendär bei mir verhaftet, der Mäusewitz hätten wir ja früher am Badelatschen weggeklaut. Ja, das glaube ich auch, das hätten die auch, aber die haben nie gegen Mäusewitz gespielt in der Liga. Aber wir, da ist nun mal der Verein angekommen, wir mussten erstmal auch wieder diesen Respekt untereinander auch mitbringen. Wir stehen den anderen gegenüber auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe, wir sind nun mal nicht besser, es ist ja auch ein Ergebnis der Arbeit gewesen, dass wir dort in der Regionalliga waren. Insofern war es wichtig, erstmal wieder damit wir irgendwo sich zu erden, respektvoll umzugehen. Und da mussten wir natürlich erstmal die Alten auch mitnehmen. Und insofern ist es uns gelungen, natürlich über das Gremium Sportbeirat und mehrere Sitzungen etc. sie wieder mit einzubinden bei uns.
Welchen Anteil hat er am Magdeburger Erfolg?
Er allein? Das kann ich jetzt in der Form gar nicht beurteilen, aber die Tatsache, dass er seit 13, 14 Jahren jetzt dort in verschiedenen Funktionen tätig ist.
Seit 2001, oder?
Ja. Zeigt, dass sein Anteil schon alleine groß ist, und zeigt aber auch, dass man eben in Magdeburg auch so eine, ich sag mal, so eine Vertrauenskultur in die handelnden Personen entwickelt hat. Es gibt kurze Entscheidungswege zwischen den handelnden Leuten, sind kompetente Leute, dadurch wenig Reibungsverluste im Verein, und das ist eine Grundvoraussetzung, ob im Fußballverein oder in einem Unternehmen, um erfolgreich zu sein. wenn ich dort oben, ich sage immer, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Und so banal der Spruch ist, das stimmt.
Bei einer anderen Sendung müssten Sie jetzt zahlen, ne, für die Phrase. Also ja. Bei uns nicht. Aber wir hatten gerade so geredet mit Frank über den Fußball im Osten, dass sich die Dritten oder die Vereine aus dem Osten nicht in der dritten Liga einnisten sollten.
Ich teile seine Ansicht auch, was er da gesagt hat, dass zu wenige Vereine diese Ansprüche auch formuliert haben. Also ich hätte auch gedacht, dass von Energie Cottbus ein bisschen mehr kommt, als da kommt Chemnitz ebenso. Ja. Oder ist Erfurt, die ruhen sich irgendwie seit Jahren in diesem Mittelmaß aus. Also das
die wirtschaftliche Schere geht ja jetzt immer mehr auseinander. Erste Liga, zweite Liga schon. Traust du es einem ostdeutschen Verein, mal abgesehen von RB Leipzig, die ganz andere wirtschaftliche Voraussetzungen haben, irgendwann noch mal zu, den Sprung in die erste Liga zu schärfen? Und wenn ja, wem?
Absolut. Also es ist ja so, wenn Vereine wie Darmstadt oder Paderborn in die Bundesliga können, da gibt es etliche Beispiele aus dem Osten, die dem folgen können. Ob sie sich in der ersten Liga dauerhaft etablieren können, ist eine andere Frage. Also, aber auch da gibt es gute Beispiele, wie ein Verein mit vergleichsweise kleinen Mitteln sich dauerhaft etablieren kann. Mainz 05 ist für mich ein Paradebeispiel. Die haben jetzt nicht den riesigen Standortvorteil gehabt. Und natürlich ist einer der allerersten Anwärter darauf, in diese erste Liga zu kommen zu können, Dynamo Dresden. Union Berlin auch, ganz sicher. Bei Cottbus bin ich mir schon nicht mehr so sicher jetzt. Also die sind schon weit zurückgefallen. Und was ein absolutes Trauerspiel in meinen Augen ist, das ist, was im Norden abgeht bei Hansa Rostock.
Was braucht es dafür, um dort hochzukommen, nochmal in die erste Liga? Glück, Zufall, die richtigen Köpfe?
Glück, der Faktor Glück ist nie zu unterschätzen. Ohne Glück wird man nie aufsteigen. Aber es ist die Grundvoraussetzung ist natürlich, dass man Strukturen schafft und über einen längeren Zeitraum auch schafft. Also Union Berlin ist da eigentlich schon noch einen ganz guten Weg, das zu machen. Dynamo braucht sicherlich einige Jahre, um von der ersten Liga reden zu können. Also für die wäre es schon mal wichtig, dass sie jetzt dieses Nadelöhr zweite Liga schaffen.
Weil und sich dort festsetzen.
Und dort erstmal etablieren und dann kann man das nächste in Angriff nehmen.
Vielleicht so ähnlich wie damals Eintracht Braunschweig, die das ja auch gut geschafft haben und dann auch einmal hochgegangen sind in die erste Liga. Lumpi, die Vorfreude auf den Samstag ist gewaltig. Im Vorfeld des Spiels gegen Magdeburg hat es jetzt am letzten Samstag zwei nicht ganz so schöne Aktionen gegeben. Eine bei euch, da jubelte die Mannschaft nach dem Schlusspfiff unbewusst und ja nicht so gewollt mit einem provokanten Plakat. Das hat sicherlich nicht gebraucht.
Definitiv. Ich habe aber auch mit den Jungs direkt darüber geredet, dass man das eigentlich als Spieler nicht macht, weil ich das nicht gehört, finde ich. Antwort der Jungs war, wir wussten gar nicht, was auf der Fahne draufsteht oder beziehungsweise war wahrscheinlich, als wir es gesehen haben, schon zu spät. Wir wissen um die Brisanz des Spiels, auch die Fans haben es nach dem Spiel angedeutet, dass es, als wir abgeklatscht sind im Kiel, wie wichtig das nächste Woche denen ist und das gehört halt nicht, dass wir Spieler das machen und ich glaube, dafür sollten wir uns aber entschuldigen, das ist einfach nicht die feine englische Art und trotzdem wollen wir aber gucken, dass wir am Samstag trotzdem Gas geben.
Ganz klar, und das Stadion wird voll sein und es wird eine tolle Stimmung herrschen. Ralf Minge hat sich ja für das Plakat entschuldigt. Bei Ihnen, die zweite andere Sache, gab es die Unterbrechung, die minutenlange wegen der Pyrotechnik. Das hat Ihnen nicht geschmeckt im Heimspiel gegen Wien Wiesbaden.
Ja, absolut nicht. Das hat mir absolut nicht geschmeckt, weil es natürlich so ist, dass wir uns natürlich da wieder selbst im Wege stehen. Ja, wir haben gerade gesprochen von Weiterentwicklung, dritte Liga soll kein Ausruhebecken sein etc. Natürlich wollen wir uns weiterentwickeln, aber eins sieht man ja auch, es geht nur dort, wo finanzielle Stabilität herrscht, dort geht auch eine Weiterentwicklung. Das ist ein normaler Schritt. Insofern glaube ich, da ist auch eine Parallele wieder zwischen den beiden Vereinen. Da haben wir ein großes Force Fund, was wir mitbringen, und zwar unsere Zuschauerkapazitäten, die machen uns in diesem Wettbewerb, stellen die uns ein Stück weit voran, weil ich denke, sponsorentechnisch etc. sind wir alle gut unterwegs, aber das ist ein großes Faustpfand. Das kann ein Plus sein, aber natürlich nicht, wenn wir uns hier alle 14 Tage die Birne kaputt hauen gegeneinander und. Und deswegen sage ich auch immer, wir müssen da auch respektvoll sein. Wenn wir die Vereine in neuen Bundesländern weiterkommen wollen, müssen wir hochemotionalen, aber friedvollen Fußball erleben können. Und wenn wir das nicht haben, da stehen wir uns gegenseitig im Weg. Und dann tauschen wir alle Regelmäßigkeit mal einen Sportdirektor aus und mal einen Trainer aus und schicken mal den Spieler über den Jordan. Aber wichtig ist, dass wir eigentlich vorankommen. Und deswegen glaube ich, und das wünsche ich mir auch für das Wochenende jetzt, ein hochemotionales, aber friedvolles Fußballspiel.
Tja, und genauso sieht es auch der Sport. Genau, hochemotional soll es werden, aber eine friedliche Stimmung. Genauso sieht es auch der Sportgeschäftsführer von Dynamo Dresden, genauso sieht es Ralf Minger.
Ja, ich glaube, das wissen unsere Fans, dass wir sehr sorgsam mit dem umgehen sollten, was wir uns bis jetzt erarbeitet haben. Und wie gesagt, entscheidend ist auf dem Platz. Dort wollen wir großen Sport abliefern und ein richtig schönes Fußballfest erleben.
Dem können wir uns alle nur anschließen. Sie haben mit Ralf Minge sich ja heute im Vorfeld der Sendung getroffen. Was haben Sie da gemeinsam miteinander besprochen?
Ja, also die Themen waren ja schon benannt und es ging auch nochmal um das Plakat. Und wie gesagt, ich war selber Spieler. Ich weiß auch, wie sowas läuft und wie schnell sowas geht. Und als Spieler registrierst du es nicht unmittelbar nach dem Spiel. Daran sehe ich auch jetzt keine Provokation. Also das muss ich auch deutlich sagen. Also wir wissen, beim Derby geht es immer mal ein bisschen heiß her. Da wurde sich ein bisschen hochgeschunkelt. Das gehört irgendwo auch dazu. Aber für mich ist es wichtig, am Ende des Tages muss es friedvoll sein. Das ist für mich A und O und alles andere, das gehört mal ein bisschen dazu und da muss man ein bisschen drüber stehen, glaube ich.
Also das steht ganz klar, emotional, heiß und tolles Fußballspiel, aber am Ende friedlich. Ja, eng mit dem Erfolgsweg bei Dynamo Dresden ist der Name Marvin Stefaniak verbunden. Der hat am 1. Oktober seinen Vertrag verlängert, gleich mal bis 2020. Rund 8000 Menschen klickten da bei der Dynamo Facebook-Seite. Gefällt mir, ganz klar. Ich kann mir vorstellen, als Berater, Frank Lieberham, Sie sind der Berater von Marvin Stefaniak, hat man im Vorfeld den ein oder anderen Erst- oder Zweitligisten gehört und mitbekommen, dass der mal angefragt hat, ob der Marvin im Sommer nicht ablösefrei zu ihm wechselt. Wie war es denn?
Ja, erstmal hat sich ja Marvin sehr gut entwickelt in der letzten Zeit, vor allem jetzt gerade in dieser Saison auch sehr, sehr konstante Leistungen gebracht. Bisher sehr viele Assists wieder, jetzt auch das erste Tor geschossen. Das gipfelte dann in einer Einladung zur U20-Nationalmannschaft. Und natürlich gab es in dieser Zeit auch einen sehr großen Rummel, ein sehr großes Interesse. Sein Vertrag läuft am Ende der Spielzeit aus, auch der alte. Und es gab also in dieser Phase auch konkrete Angebote für Marvin. Auch aus dem Ausland, das sind Internas, die habe ich. Die
hab aber ich, klar, das würde mich interessiert, dass ich bin neugierig.
Die hab ich vergessen. Also es gab konkrete Angebote und war natürlich ein gewisser Prozess. Ralf Minge war immer im Gespräch, ob mit mir oder auch mit meinem Partner, ich mache es nicht alleine, mit Steffen Heidrich zusammen. Und Ralf hat immer wieder reingefühlt in die Situation. Wie schätzt Marvin das ein? Wie schätzt ihr das ein? Ja, und am Ende hat sich dann die Entscheidung dann eben bei Marvin so gerungen. Das, und da standen wir natürlich alle dahinter. Dieser Weg jetzt hier ist 20 Jahre mit dieser Entwicklung, mit dieser wunderschönen Stadt, dieses Stadion, diese Fans, diese tolle Mannschaft im Moment auch. So ein Projekt verlässt man nicht.
Sensationell. Also es hat uns alle gefreut, dass der Marvin verlängert hat. Wie viele Vereine waren es denn? Wenn Sie die Vereine schon nicht nennen, können Sie so eine Zahl nennen?
Das war schon reichlich. Also
reichlich? 10, 15, 22?
Ja, in dem Bereich.
So. Okay. Es ist so oder so, also ob er jetzt bis 2020 bleibt oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber es ist eine Win-Win-Situation, auch für den Verein. Selbst wenn er den Verein mal verlassen wird, wird er Geld fließen.
Ja, hinter jeder Vertragsunterschrift steckt ja eine gewisse Absicht.
Gibt eine Ausstiegsklausel?
Wir haben ja den Vertrag nicht vereinbart oder unterschrieben, um so schnell wie möglich wieder zu verschwinden. Sonst hätte man ja auslaufen lassen können. Sondern die Absicht ist ganz klar, sich mit dem Verein parallel weiterzuentwickeln. Und das ist jetzt zu sehen. Und dann muss man mal schauen, wo das gipfelt. Und sollte sich Marvin so dynamisch weiterentwickeln am Verein vielleicht vorbei, dann sind Dinge inszeniert, dass er natürlich dann auch
den
Verein verlassen könnte.
Gut.
Ich bin bei der Frage immer so ein bisschen unmittelbar nach der Vertragsunterschrift. Also jeder sagt, Mensch, eigentlich super, ja, dass so ein großes Talent aus dem Osten auch mal im Osten bleibt. Das habt ihr richtig gut gemacht und das ist auch wirklich für jeden nachvollziehbar ein richtig guter Schritt für den Jungen. Aber jeder sagt sofort im zweiten Satz, gibt es eine Ausstiegsklausel? Ja. Ich will Ihnen mal sagen, ich komme jetzt hier direkt aus Bielefeld. Ich war gestern in Bielefeld und Lumpi kann das sicher bestätigen. Das Niveau auch in der zweiten Liga, ne, oder zum Teil auch in der Bundesliga, was sicher sehr gut vermarktet und verkauft wird. Wenn Sie hier im Stadion sitzen, bei Dynamo Dresden, es gibt nicht so viel Besseres im deutschen Fußball.
Sagen
Sie
auch
noch. Nicht über Ausstiegsklauseln.
Oliver, ganz kurz. War es der richtige Schritt, objektiv betrachtet von
Martin? Frank Lieberam wäre ein schlechter Berater, wenn er sich keine Ausstiegsklausel hätte einbauen lassen. Also deswegen, die wird es schon geben. Sonst macht es ja gar keinen Sinn. Es ist auch so, also hat er ja schön formuliert, dass sich Verein und Spieler weiter und möglichst parallel weiterentwickeln sollen. Diese Vertragsverlängerung war aus meiner Sicht genau richtig, weil sie jetzt Voraussetzungen schafft, dass keiner als Verlierer rausgeht. Für den Jungen ist es sicher auch gut, dass er in Dresden jetzt noch ist. Und meiner Meinung nach auch kann er bei Aufstieg, sollte er auch in Dresden bleiben, weil dort hat er ein gewisses Standing, dort kann er sich entwickeln, er spielt, er wird gefördert, hat einen klasse Trainer, der auf ihn setzt. Auf Dauer muss ein Spieler natürlich nur an sich denken, wenn er seinen Karriereplan macht. Da kann er sich nicht auf irgendwelche Vereine Rücksicht nehmen. Ich sage immer, für mich ist die Paradekarriere war damals Michael Ballack von Dr. Becker geplant. Chemnitz, Kaiserslautern, Leverkusen, Bayern, Chelsea. Immer wieder ein Stückchen weiter hoch, wieder neues Level. Aber nicht den ganz großen Sprung von Chemnitz nach Bayern, sondern und so kann sich ein Spieler weiterentwickeln, zu einem Weltstar, der er ja dann geworden ist. Und das, denke ich, wird auch ähnlich ein Plan sein.
Gibt es den Karriereplan?
Karriereplan, es gibt Ideen. Ein Karriereplan, wenn das so einfach wäre, natürlich im Nachhinein zu bewerten, ein wunderbarer Weg und da gebe ich Ihnen auch recht. Aber es gibt natürlich auch keine Garantie, wenn man jetzt vermeintlich den nächsten Step macht. Mhm. Ja, man hat einen Spieler, hat vielleicht tatsächlich eine Offerte von Bayern München und sagt, da will ich erst in 5 Jahren hin und mache jetzt erstmal den nächsten Schritt zu Fortuna Düsseldorf vielleicht oder so, weil das jetzt von Dynamo ist, der nächste Schritt ist. Es gibt keine Garantie, dass der dann in Düsseldorf dort Stammspieler ist und dass man dann so durchrutscht. Also diese Dinge sind nicht so einfach. Es ist natürlich wunderbar und wunderbar dargestellt und wenn es dann am Ende so kommt, ist es klasse, aber ganz so einfach ist dieses Fußballgeschäft nicht mehr.
Hat er das Zeug zum Erstligakicker, der Marvin?
Ja, zumindest gerade
gute Ansätze.
Sehr gute Ansätze. Gut, die Jahre zuvor, die zwei, kann ich nicht so beurteilen. Aber es ist aber auch schwierig, das immer zu sagen. Da habe ich ein super Beispiel, Robbie Cruz.
Ja.
Der war in Düsseldorf in der zweiten Liga, hat relativ wenige Einsätze gehabt und in der ersten Liga war er dann einer mit der Topspieler und ist ja dann direkt zu Bayer Leverkusen gewechselt. Also ich glaube, das kommt auch immer dann auf den Spielertypen an, wie er mit dem Verein, mit der Liga auch klarkommt. Und das wird sich dann, glaube ich, über die Jahre zeigen.
Sie haben die Verhandlung gerade noch angesprochen mit Ralf Minge. Sie beiden kennen sich. Sie haben in den 80er Jahren miteinander gespielt. Und wir haben mal gefragt, ob das ein Vorteil ist, wenn man sich miteinander kennt, bei der Vertragsverlängerung von Marvin Stefaniak. Hier ist nochmal Ralf Minge.
Na, erstmal ist es grundsätzlich immer so, dass es ja eine Entscheidung des Spielers ist. Ne? Dass man dann natürlich die Gespräche auch mit Beratern führt und den Rahmen absteckt, ist klar. Und in dem Kontext ist es natürlich immer hilfreich, wenn man jemanden schon viele, viele Jahre kennt und wenn man die Person dann auch noch entsprechend schätzt, dann ist das deutlich angenehmer.
Ist es so?
Es lässt sich auf der Basis eines großen Vertrauens immer besser verhandeln und zu sprechen. Trotzdem sitze ich hier in Dresden und im Dresdner Raum. Ich persönlich möchte für diese Vertragsverlängerung keine Blumen haben. Ich bin ausschließlich der Berater und der Rechtsanwalt des Spielers. Und wenn ich selber eingeschätzt hätte, dass der Spieler sich hier verrennt, wenn er bei Dynamo Dresden unterschreibt, dann hätte ich dagegen gesteuert. Am Ende ist es immer, wie Ralf es sagt, die Entscheidung des Spielers. Aber es ist einfach für Marvin der richtige Schritt, hier zu sein. Und nicht, weil ich Ralf Minge gut kenne und wir erfolgreich zusammengespielt haben. Das darf in dem Moment überhaupt keine Rolle spielen. Ich muss einschätzen, was ist für Marvin der richtige Schritt. Und wenn ich die felsenfeste Überzeugung gehabt hätte, für Marvin ist es jetzt gut, als U20-Nationalspieler vielleicht in die zweite Bundesliga zu wechseln, dann hätte ich das versucht zu lenken, wenn er entscheidet das natürlich. Ne? Aber dann hätte ich da schon mein Veto eingelegt. Ich möchte dafür keine Blumen.
Das wenn Sie jetzt gesagt hätten, ich will Blumen haben, wäre ich nochmal schnell rausgerannt, hätte ich gehört. Ja. Wir schauen auch immer bei 1953, der Dresdner Fußballtalk, in die sozialen Netzwerke. Wir sind bei Twitter, Instagram und Facebook und Sie haben uns einige Fragen geschickt. Und ja, die erste Frage Ich kümmere mich heute mal um die sozialen Netzwerke. Kommt von Robert Kühne an Frank Lieberam. Frank, wie viel hätten Sie als Berater verdienen können, wenn Stefaniak nicht verlängert hätte? Jetzt mal raus.
Ja, mehr natürlich logischerweise. Ja, wir haben ja vorhin das Thema schon mal kurz angerissen, auch das Thema erste Bundesliga oder auch RB Leipzig. Ich glaube, dass man, um den Bogen noch mal ganz kurz zu spannen, wenn wir heute die Bundesliga-Tabelle und daneben den Etat der Mannschaften schreiben, ja, dann ist das fast identisch. Fast identisch. Und vielleicht ist die erste Bundesliga geplant als Ziel für einen Verein hier aus unserer Region vielleicht nicht mehr machbar. Man kann so durchrutschen mit ein bisschen Glück auch wie Darmstadt oder Greuther Fürth oder Paderborn. Aber so geplant, wir wollen dahin, das nicht. In die zweite Liga ja. Aber natürlich ist das alles so etabliert, weil es enorm finanzkräftig ist.
Das ist der Karriereplan.
Richtig, der Karriereplaner. Hashtag Karriereplaner würde bei den sozialen Netzwerken stehen.
Also wesentlich mehr, aber es geht um den Spieler und nicht um den Berater.
Bad Eye Clemens fragt an Mario Kalnick, inwieweit wurden die Vorfälle in Rostock aufgearbeitet? Er findet, dass im Anschluss das Ganze eher schön geredet wurde.
Also wir haben das aufgearbeitet, es wurde auch nicht schön geredet. Wir haben auch gegen dem DFB gegenüber ganz klar Stellung bezogen, haben auch nochmal darauf hingewiesen, dass auch Provokation unserer Fans ausging gegenüber den Hansa-Fans, haben wir deutlich gesagt. Was wir aber nicht gemacht haben, wir haben uns nicht auf diesen Kontext geschwungen mit dem Punkteabzug, weil wir das auch von Anfang an ganz klar formuliert haben.
Da wollte ich deutlich gerade nochmal fragen, aus dem Sommer.
Genau, das wurde ein bisschen aus dem Zusammenhang gegriffen, weil wir als Magdeburger Präsidium, wir haben uns eindeutig bekannt und haben gesagt, wenn in unserem eigenen Stadion Gewalt unser Fans gegenüber anderen Fans Gewalt ausgeht, neigen wir dazu oder behalten wir uns vor, 3 Punkte abzuschenken. Das werden wir dem DFB empfehlen. Das haben wir bewusst so entschieden, weil wir erst im eigenen Stadion, weil wir den Zugriff auf die Sicherheit haben. Ja. Da müssen wir uns selber mit in die Verantwortung nehmen, das wissen wir auch. Und B, weil wir dann auch sagen können, gegen Gewalt ist ein ganz anderes Kriterium als Pyrotechnik. Und wo wir in Rostock waren, da ging es um Pyrotechnik. Und das sind unschöne Szenen, ohne Zweifel. Und die haben wir verteufelt. Aber schön geredet haben wir es nicht. Aber wir müssen es nicht in den Kontext ziehen, immer von Gewalt. Und ich glaube, da spielt das ein oder andere Medium auch keine saubere Rolle. Ja, wenn wir das ein oder andere dann immer verwechseln und vertauschen und Spielunterbrechung, wird gleich zum Riesenskandal aufgebauscht, weil es war eine Spielunterbrechung da, weil der Nebel nicht abzog. Ja, das war nun mal das Bittere an der Geschichte. Dass Pyro nicht hingehört, wussten wir. Aber wir müssen daraus nicht unnötige Skandale kreieren. Das ist auch mal wichtig am Ende des Tages.
Mario Kalnick, soweit die Fragen aus den sozialen Netzwerken. Wir haben ja gerade über Ihren Schützling, über Marvin Stefaniak geredet. Jetzt wollen wir mal ganz kurz auch über Sie reden. Sie sind bis 2007 Trainer gewesen, nach der Spielerkarriere unter anderem Erzgebirge Aue, Union Berlin. Und dann in das Metier Spielerberater gewechselt. Warum?
Ich war nach einer sehr langen Spielerkarriere, war ich dann 10 Jahre Trainer. Und dann habe ich mir schon mal die Frage gestellt, Mensch, sag mal, ist das das, was du eigentlich bis zur Rente machen willst? Jetzt sitzt du hier schon wieder im Mannschaftsbus, es geht wieder ins Trainingslager. Immer die gleichen Abläufe. Das war mir persönlich irgendwann mal zu langweilig. Und dann kam eine Überlegung, was gibt es eigentlich für Alternativen? Klavierspielen hast du nicht gelernt, also muss schon irgendwo im Fußball bleiben. Und ich suche dann mit Weggefährten das Gespräch, zum Beispiel mit Lars Wilhelm Baumgarten, den ich in Dresden kennengelernt hatte. In der Wendezeit war er hier für die Bild-Zeitung tätig. Und wir haben den Kontakt eigentlich über die Jahre immer gehalten. Warum, weiß ich gar nicht. Aber irgendwie immer wieder. Und er hatte eine Spielerberateragentur gegründet, zusammen mit Thomas Strunz, Stars and Friends. Die Agentur war europaweit tätig. Und mit dem habe ich über das Thema gesprochen. Er hat gesagt, Mensch, bleib in Berlin wohnen, komm zu uns in der Agentur. Wir sind überall, wo Profifußball ist, in ganz Europa. Wir sind 30 Manager. Und völlig unterschiedliche Mentalitäten und guck mal, dass du von Berlin aus die Vereine kontaktierst und ich sage, okay, das hört sich gut an und das probiere ich mal.
Und das hat sich ja dann gelohnt. Zu DDR-Zeiten, wo Sie ja auch gespielt haben, größtenteils gab es ja gar keine Berater. Wer hat Sie denn dann beraten 1992? Da sind Sie nach Südkorea gegangen. Das ist ja jetzt noch nicht der üblichste Wechsel und später dann auch noch zum VfL Wolfsburg. Wer hat Ihnen da geholfen eigentlich?
Das lief auch über einen Spielerberater. Meine Zeit in Dresden bei Dynamo ging zu Ende nach über 5 Jahren. Wir sind gemeinsam aufgestiegen in die Bundesliga. Es kam dann Helmut Schulte als Trainer, den ich sehr schätze, der aber dann hier in Dresden auch eine andere Spielphilosophie eigentlich der Mannschaft eingeimpft hat. Dann auch eher auf große, kantige Spieler gesetzt hat. Ich denke, dass ich andere Stärken hatte als Spieler und in dem Moment eigentlich auch so ein bisschen aus der Mannschaft gerutscht bin und war um die 30 Und ja, dann kam ein bekannter Spielervermittler auf mich zu und sagte, du, Bum Kun Cha ist ein großes Idol in Südkorea, der war viele Jahre hier Bundesligaspieler in Frankfurt und Leverkusen, er sucht einen Innenverteidiger, hättest du da nicht Lust drauf? Und dann bin ich nach Hause zu meiner Frau und habe gesagt,
die hat ja auch, juhu, es geht nach Südkorea.
Ganz so eigentlich mir nichts weiter so bei gedacht erstmal. Und die hat dann gesagt, das machen wir, das ist super.
Und dann ging es nach Südkorea.
Und dann ging es mit der ganzen Familie nach Südkorea, mit zwei kleinen Kindern, haben wir dann eine Saison in Südkorea verbracht.
Ja. Das hat auf jeden Fall sicherlich geprägt. Den Bruder von Helmut Schulte kennst du ja ganz gut, ne? Der ist ja mit so in deinem Beraterteam mit tätig.
Ganz genau.
Ja. Stichwort Berater, über die wollen wir ein bisschen reden. Da gibt es über 500 in Deutschland, seriöse und unseriöse. Der Ruf der Branche ist nicht immer der beste, der schwankt so zwischen Kampfhundezüchtern und Gerichtsvollziehern. Oliver, warum ist das so?
Ja, da tun die Berater ja genug selber dafür, dass ihr Ruf nicht der allerbeste ist. Es ist halt, wie gesagt, 500 gibt's. Es ist ja kein Berufsbild, das man erlernt. Es ist ja einfach, es ist ja im Prinzip ein Heer von Quereinsteigern, die sich da versuchen. Und der Markt, in dem sie tätig werden können, ist sehr begrenzt. Das ist der Profifußball und das ist der Nachwuchs. Und natürlich ist es so, dass sich dort auch nicht alle im Sinne des Spielers oder im Sinne des Sports einsetzen. Aber es ist natürlich auch grundverkehrt, deswegen alle Berater über den Kamm zu scheren.
Definitiv.
Also ich kenne auch Berater, die das Wort auch verdient haben.
Richtig.
Die eben auch Spieler beraten. Ich glaube, heutzutage kommt man als Spieler kaum mehr um einen Berater herum.
Wie oft kommt denn Berater auf dich zu, um vielleicht ihren Schützling dann auch medial ein bisschen besser dargestellt zu bekommen? Und ja, im Kickersportmagazin lohnt sich das ja dann auch. Gibt's das?
Das gibt's, ja.
Also, läuft das Ganze auf dem Ohr. Oliver, wie geht's dir denn? Lass uns mal einen Kaffee trinken.
Na, aber auf dem Ohr bin ich auch ziemlich taub. Also das bringt ja nichts.
Okay.
Also wir machen unsere Notung ja nicht davon abhängig, ob wir dann ein Interview mit dem Spieler kriegen oder ob er uns da wohlgesonnen ist oder ob wir einen Hausbesuch machen können. Also da auf dem Ohr bin ich ziemlich taub. Aber es ist natürlich so.
Aber das läuft jetzt, ja? Also du verstehst mich.
Ja, ja. Aber es ist natürlich so, dass Berater... Ja. Und Journalisten mitunter mal eine andere Sichtweise auf den Spieler haben.
Klar. Sie kennen die ganze Beraterbranche. Sie müssen mit denen fast täglich auskommen. Wie gesagt, es gibt die unterschiedlichsten Berater und damit dann auch sicherlich die ganz unterschiedlichsten Verhandlungsformen, oder?
Naja, Sie haben das ja schon richtig gesagt. Also wenn Sie ja morgen Sportdirektor bei Dynamo Dresden werden, dann sind Sie in zwei Wochen, kennen Sie relativ viele Berater. Sind wir vielleicht dann auch so 300. Und,
in meinem nächsten Leben werde ich
10,
das mit dem...
Aber von der Quote, 10 davon sind dann wirklich Spielerberater.
Okay.
Die anderen sind Berater, aber 10 sind Spielerberater. Und das ist im Übrigen das, was ich sagen muss, ja auch bei Frank Lieberam, das ist natürlich gut, wenn jemand selber auch mal die Karriere durchlaufen hat,
ja,
und selber auch mal in der Situation gesessen hat. Und weil zu diesem Berufsbild Spielerberater, ja, da gehört ja wesentlich mehr als nur den Spieler hin und her zu tickern. Und viele denken da an ihr eigenes Portemonnaie. Und genau das, was der Frank gesagt hat, ist natürlich schon irgendwo auch eine beratende Funktion. Und nicht nur das für den nächsten Schritt zum Wechseln, der sehr wichtig ist. Ich glaube, die wichtigste Entscheidung, die der Spieler mit seinem Berater trifft, aber auch das Drumherum. Ja, wie bin ich abgesichert? Und meine Zeit ist begrenzt. Verletze ich mich? Wie bin ich vorgesorgt? Und das sind Dinge, die sind sehr, sehr wichtig. Und da können Sie schon erleben, da geht es schon drunter und drüber teilweise.
Wir sind ja unter uns. Wie gehen Sie denn mit den Scharlatanen der Branche aus?
Also ich muss sagen, dass sich das relativ schnell selektiert. Also
Okay. Wenn
Sie einen seriösen Spieler haben wollen, kriegen Sie meistens auch einen seriösen Berater mit. Irgendwie passt das dann irgendwie. Man findet sich ja immer im Leben. Ja, so ist es ja. Und so, deswegen, meistens bisher hat es gepasst. Und wo es nicht gepasst hat, da sind die Spieler entweder nicht zu uns gekommen oder schnell wieder weg gewesen.
Mhm. Man muss sich ja auch immer bei Verhandlungen bei Orten treffen oder zu Orten treffen, wo man fernab der Öffentlichkeit ist. Ein Kollege von Ihnen, Frank Lieberam, hat gesagt, er hat immer ein paar Orte in der Hinterhand, von denen er weiß, dass er nicht so schnell erkannt wird oder die handelnden Personen. Haben Sie solche Orte auch, wo man von den Journalisten unbeteiligt und unbehelligt ist?
Na, ich muss sagen, ich kann mit diesen Klischees nicht viel anfangen.
Okay.
Wir auch hier heute in der Runde, wir reden über einen gewissen Anspruch im Fußball. Und natürlich gibt es schwarze Schafe bei den Beratern, vielleicht im Oberliga- oder Regionalliga-Bereich oder wo, weiß ich nicht, in Deutschland ist es inzwischen so transparent alles. Und der DFB erwartet von mir als Spielerberater vor Jahren eine sehr anspruchsvolle Prüfung.
Jetzt, aber die gibt es jetzt nicht mehr seit dem 1. April 2015.
Jetzt ist das verändert worden, jetzt muss ich mich registrieren lassen. Ich denke mal, ab einem gewissen Level, wenn Sie in Deutschland im Profifußball mitspielen wollen, so richtig, nicht nur mal kurz reinschnuppern und mal ein Geschäft machen wollen, dann müssen Sie da einfach eine entsprechende Bildung und Ausbildung und eine soziale Kompetenz haben, sonst haben Sie da keine Chance
mehr. Aber jetzt aktuell reicht ja das Führungszeugnis. Ich brauche ein gutes Führungszeugnis und dann kann ich Spielerberater werden.
Ja, aber ein Spieler mit Anspruch, ja, der erkennt das doch sofort, ob er jetzt von seinem Karriereplaner ist übrigens, was Lumpi vorhin sagt, das wesentlich schönere Wort, auch finde ich auch wesentlich sympathischer als Berater oder Vermittler. Das merkt auch ein Spieler sofort, wenn er sich täglich mit Fußball auseinandersetzt, mit Spitzenfußball, ob sein Berater ihm auch wirklich beraten kann oder ob er nur ein schnelles Geschäft machen will auf irgendwelchen dunklen Plätzen. Ich glaube, dass man sich von diesen Dingen im deutschen Spitzenfußball verabschieden sollte. Der Anspruch im deutschen Profifußball, sowohl als an Trainer wie auch an Sportdirektoren, an Vereine an sich, auch an Spielerberater, die inzwischen Teil dieses Geschäfts sind, auch an Spieler natürlich, ist auf einem Level, wo keiner mehr sich irgendwo so mal durchwinden kann, an keiner Stelle.
Normaler Berater veranschlagt so zwischen 8-12%, habe ich gelesen. Das bezieht sich dann auf das Bruttojahresgehalt des Spielers ohne Prämien. Was bekommt denn der Spieler dann als Gegenwert? Sind Sie jetzt nur der reine Berater oder sind Sie auch mal in Anführungszeichen Ersatzpapa?
Ja, je nach Alter des Spielers. Ich betreue auch den Fabian Müller bei Dynamo und er ist natürlich in einem ganz anderen Alter als zum Beispiel Marvin. Da hat natürlich der Gespräch natürlich einen anderen Inhalt auch. Es kann je nach Alter, Struktur des Spielers auch, Persönlichkeit des Spielers, gibt es dieses Coaching auch oder dann bei einem Karrierebegleiter eben ein Rundrum-Management. Also der DFB verlangt von mir und ich mache das auch gerne, deswegen bin ich jetzt auch selbstständig. Sie hatten das vorhin angerissen, das Thema in dieser großen Agentur, da waren in ganz Europa über 200 Spieler zu betreuen. Und da habe ich für mich einfach festgestellt, dass ich das nicht seriös machen kann. Dass ich dann irgendwann mal anfing, auch tatsächlich Spieler anzubieten, die ich nur sehr selten selber live gesehen habe. Und deswegen wollte ich jetzt einen anderen Weg gehen mit 15 Spielern aktuell zusammen mit meinem Sohn haben wir ein kleines Familienunternehmen und versuchen eben auch eine ganz enge Bindung auch zu den Spielern, zu den Familien aufzubauen und im Grunde genommen alle Bereiche des Lebens abzudecken.
Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Marvin Stefania, Sie haben ihn gerade eben erwähnt, den haben wir natürlich zu Ihrer Arbeit auch befragt.
Ja, wir schreiben wöchentlich und er informiert sich, wie mein Spiel gelaufen ist oder zumindest ist er wohnt ja hier in der Nähe, kommt öfters zu Heimspielen alleine gucken. Und wir sind immer im Kontakt und über andere Dinge reden und über mein Spiel reden, ob es gut war, ob es schlecht war. Und ja, also wie ich schon sagte, er ist ein ehrlicher und offener Typ und die Zusammenarbeit mit ihm ist sehr, sehr gut und freut mich weiter, mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen.
Frank, trifft es das, was der Schützling sagt?
Ja, würde ich denken. Also ich bin sehr gern hier auch mit ihm im Austausch auch und das ist ein Dresdner Junge, der das Herz auf der Zunge trägt und ein ganz großes Talent hat. Macht richtig Spaß. Und das gibt mir persönlich viel mehr, als einen Spieler von A nach B zu vermitteln und da vielleicht mehr Geld für zu kriegen. Jetzt kann ich gut reden, jetzt bin ich 53, jetzt brauche ich keine Luftschlösser mehr. Ne? So ein jüngerer Mann muss das vielleicht anders bewerten, aber ich hatte doch auch eine ganz gute Spielerzeit und auch wirtschaftlich in einem Bereich, dass ich das nicht machen muss. Vielleicht gibt es das tatsächlich, was vorhin auch angesprochen wurde. Dort da so ein paar Haifische, aber wie gesagt,
ihr wird es auch ganz deutlich, was es manchmal so schwer macht in einer Branche auch zwischen Trainer und Spieler. Ja? Also wir haben gerade gehört, wie dann der Spieler auch sagt, dass er sich auch öfters mit dem Frank dann und austauschen auch zu seinem Spiel, was man dem Frank natürlich absolut zutrauen kann, dass er das natürlich auch schon ein Stück weit bewerten kann. Aber wenn wir gerade reden, es gibt natürlich auch viele, die nie selber Fußball gespielt haben, auch in der Branche tätig sind und da erfolgen dann auch so eine Gespräche und gerade dann wird es natürlich dann brenzlig, wenn Spieler mal nicht in der ersten Elf sind, sondern mal eher hinten dran sind und wenn dann mal gefragt ist, jetzt muss ich mich eben durchbeißen, muss mal eine Zeit lang kontinuierlich und hart arbeiten, bevor ich mir wieder die Chance erstmal wieder verdiene, ist natürlich eine schwierige Zeit und wenn dann natürlich Tür und Tor geöffnet wird, eigentlich bist du doch so gut und eigentlich gehörst du doch eigentlich in die erste Elf, verstehe ich überhaupt nicht, was er macht und, dann wird es natürlich immer auch dann kann sich das auswirken auf so eine Mannschaft und bis hin zu so einem Verein, ja, und das ist natürlich immer gefährlich.
Also das stimmt, das ist das ist schon auch so, wie es jetzt da abläuft bei Frank Lieberham und Stefaniak, dass er jemanden hat, der die Branche kennt, der das alles schon durchgemacht hat und ihn dann da begleitet und der eine überschaubare Anzahl von Klienten hat, sich also auch entsprechend um jeden kümmern kann. Das ist der Zustand, wie er eigentlich sein sollte. Hm. Den gibt es aber nicht. Das mit dem hohen Anspruch in allen Bereichen teile ich nicht. Teile ich schon gar nicht, wenn es um Nachwuchsspieler geht. Weil in dem Bereich, da ist ein, werden Sie bestätigen können, ein unglaublicher Kampf auch auf der Beraderschiene.
Der DFB schlägt vor, erst ab 16, aber keiner hält sich dran, ne?
Ab 15, ne?
Oder 15,
aber DFB, das ist ja, eigentlich sind die Verträge erst gültig als 15-Jährige. Nichtsdestotrotz, da haben wir jetzt in Berlin gerade zwei Fälle gehabt, wo Verträge im Alter von 13, 14 Jahre unterschrieben wurden, die dann vors Arbeitsgericht gingen, weil die Spieler wollten wechseln. Der Verein hat gesagt, die lassen wir nicht ziehen. Und die Verträge die Fälle gingen vors Arbeitsgericht. Das wird ja alles auf dem Rücken von jungen Menschen ausgetragen, die dann nicht mehr trainieren können beispielsweise, die da zum Spielball von Berater und Vereinsinteressen werden. Also da ist die Aufgabe eines Beraters und die Verantwortung eines Beraters immens hoch, viel höher als jetzt, wenn ich einen Lumpi betreuen müsste. Also der weiß, was er will.
Lumpi, was macht einen guten Berater aus? Du wirst von Pro Soccer betreut?
Ich bin da, glaube ich, auch wieder oder ganz anders. Ich habe meinen Berater seit 13 Jahren. Ja. Von Anfang an, keinen anderen. Aber ist auch seitdem ich hier unterschrieben habe, er war bei einem Spiel.
Hat es ihm gefallen?
Gegangen. Ja. seitdem haben wir zweimal telefoniert. Auch die Jahre zuvor haben wir uns, weiß ich nicht, ein, zweimal im Jahr so mal einen Kaffee trinken gegangen, haben hier und da telefoniert, aber dieses Wöchentliche, das weiß er auch, hat er mir auch so schon selber gesagt, dass er genau weiß, dass ich da gar keinen Bock drauf habe.
Also in meinem nächsten Leben wäre ich dann Spielerberater von Lumpi Lambert. Das ist ein schönes Leben, also scheint ja ganz entspannt zu sein. Also schreibt dir mal eine SMS, komm mal nach Dresden, okay, ich wohne in Dresden, also von daher. Aber wir haben die Nachwuchsspieler ja gerade schon angesprochen. Oft ist es ja jetzt so, dass 12-, 13-Jährige schon einen Berater haben. Das macht eine kontinuierliche Nachwuchsförderung, Entwicklung ja ganz schwierig.
Ja, unheimlich schwierig, gerade für Vereine, die jetzt vielleicht nicht gerade in der ersten oder zweiten Bundesliga angesiedelt sind. Und wir in Magdeburg haben ja auch ein Nachwuchsleistungszentrum, ein anerkanntes und auch mit Stern. Und Dresden hat es jetzt auch nachgezogen. Und es ist natürlich unheimlich schwer, da auf Dauer auch die Talente zu halten, gerade in diesem Haifischbecken. Und dann, wenn die so umworben werden und natürlich bietet jeder Bundesligist, kann da natürlich im Jugendbereich mehr aufrufen, als es ein Drittligist kann und will. Und insofern ist es natürlich schwierig. Aber ich muss sagen, und das ist wieder genau das, was Herr Hartmann sagte, die Verantwortung dessen ist dann schon sehr hoch auf die Beratung drumherum um den Spieler. Und da sind es ja meistens noch Eltern, die dann zusammentreffen mit dem anderen Spieler oder vielleicht der eine oder Trainer mal was aus dem Verein sagen kann. Aber manchmal ist es doch wichtiger, vielleicht nicht gerade beim Bundesligisten im Nachwuchsleistungszentrum sein, sondern bei einem Verein, der auch eine gute Ausbildung garantiert, aber wo ich eine Garantie habe, dass ich mich in meinem Umfeld weiterentwickeln kann. Und wer schon mal gewechselt ist, Lumpi ist ja spät in seiner Karriere gewechselt. Ich bin nicht so oft in meiner Zeit gewechselt, ob es ein oder zwei Mal.
BFC, aber zu Magdeburg.
Das ist ein Riesenschritt für einen Spieler, ein neues Umfeld. Ja. Völlig neue Leute, neuer Druck, neue Situation. Das darf man nie unterschätzen. Ja? Und gerade für Jugendspieler, die kommen dann auf einmal in ein Umfeld rein, da noch Schule mit dazu, Abitur oder wie auch immer. Also ich halte das für unheimlich problematisch und deswegen kann ich auch nur sagen, da sollte man darauf achten, dass es starke Regularien gibt, nicht zu früh den Leuten den Kopf verdrehen, den Jungs den Kopf verdrehen und kontinuierliche Ausbildung, natürlich eine sehr gute Ausbildung zu gewähren, das ist wichtig.
Lumpi, worauf sollte man achten bei der Beraterauswahl?
Ich weiß nicht, ich hatte bei meinem einfach
gutes Gefühl.
Beim ersten Treffen habe ich auch direkt gesagt, ich möchte erstmal gar nicht. Und dann habe ich auch den ersten Vertrag im Prinzip mit meinem Dad bzw. alleine gemacht. Mhm. Das war aber damals, waren wir in der Oberliga, vierte Liga, genau. Da war es ja noch nicht so interessant. Und als es dann interessanter wurde, bin ich dann nochmal auf ihn zurückgekommen. Aber ja. Das ist Gefühlssache. Eltern, finde ich, sollte man immer mit ins Boot holen. Die haben mehr Lebenserfahrungen. Die sollten ihren Senf mit dazugeben, darauf hören, weil in dem Alter kann man das gar nicht selber entscheiden, glaube ich. Ich glaube, wenn man 14, 15, 16 ist, da ging es bei uns ja noch gar nicht los, sondern 17, 18 war es dann so die Phase, da hat man zu wenig Lebenserfahrung, um da ein Gefühl zu haben oder ein Gespür zu entwickeln, dass man sagen kann, der ist vertrauenswürdig, mit dem kann ich zusammenarbeiten.
Vielleicht kann ich mal ein Beispiel dazu erzählen. Wir hatten einen Spieler bei uns vor 2 Jahren, ein richtig gutes Talent, ein Stürmer, älterer Jahrgang B-Jugend. Wir haben gemeinsam dann mit Jens Hattel eingeschätzt, dass wir würden ihn gerne schon gleich in den Männerbereich reinziehen, dass der bei den Männern mittrainiert. Wenn er so gut ist, dann auch die einen oder anderen Einsatz kriegt, dann in der A-Jugend vor allen Dingen spielt, hat ihm noch ein sehr gutes Vertragsangebot gemacht, hat der Berater auch bestätigt. Er ist letztendlich den Lockruf nach Bremen dann gefolgt. Unheimlich talentierter Spieler, aber ich bin der Meinung, sein Ziel, und der war auch so klar im Kopf, also das war, der wird auch Profi, das glaube ich schon, wenn der sich jetzt nicht irgendwie verletzt auf Dauer, aber der Weg über uns, glaube ich, am Ende wäre vielleicht kürzer gewesen. Mhm. Ja, weil bei uns wäre der vielleicht schon in der, als junger A-Jugendlicher mal aufgelaufen, hätte ein Tor geschossen, 2, 3 Tore, da wäre die Situation auch wieder anders gewesen. Also das sind immer so eine Sachen, wo das immer so knapp zusammenhängt. Natürlich will so ein junger Bengel, der sieht da Werder Bremen und ruft ihn und. Magdeburg Regionalliges, schätzt er eben nicht so hoch ein. Aber die Möglichkeit, schneller in den Profibereich zu kommen, als über einen Vertragsamateurstatus bei Werder Bremen, wäre ihm gegeben gewesen.
Wie läuft denn eigentlich die Akquise ab, Frank? Sie haben ja jetzt nicht nur den Marvin Stefaniak, Fabian Müller, haben Sie erwähnt, Adam Susac von Erzgebirge Aue, Damir Kreilach, Union Berlin, das sind vielleicht so aktuell die prominentesten. Wie akquiriert man einen neuen Spieler?
Ich würde gerne noch 2 Sätze zu dem Thema davor sagen.
Na logisch.
Weil natürlich als Spielerberater finde ich die Betrachtung zu einseitig. Auch das Beispiel jetzt mit dem Enes Bitiki, mit dem Wechsel zu Werder Bremen. Soll sich jeder mal reinversetzen in die Situation, wenn man sich zurückdenken kann in seine Jugendzeit oder wenn man selber Kinder hat. Ein Kind ist hochtalentiert, können Sie einschätzen. Und er spielt vielleicht in einem kleineren Verein. Und jetzt kommen, das ist im heutigen Fußball einfach so, ab dem U16, U17-Bereich können Vereine Spieler unter Vertrag nehmen, unter Förderverträge. Und es sind in diesem Alter wichtige Entscheidungen, wo für welchen Weg meiner Ausbildung entscheide ich mich. Ist es für mich besser, in einem großen Leistungszentrum, die natürlich als Bundesligist in Hoffenheim, Werder Bremen, viel mehr Geld investieren können in ausgebildete Trainer, in sehr gute Trainingsplätze, in Wintertrainingslager, wie auch immer. Ist es für mich besser, mich da zu entwickeln? Oder ist es besser, wenn ich in meinem kleineren Heimatverein bleibe, der Schwierigkeiten hat, vielleicht sogar nur erstmal einen hauptamtlichen Trainer zu stellen für die Mannschaft? Das sind ganz wichtige Fragen, die ein großes Top-Talent im heutigen deutschen Fußball mit 15 Jahren beantworten muss. Weil dann unterschreibt er in Bremen oder in Magdeburg einen 3-Jahres-Vertrag oder 4-Jahres-Vertrag. Und während dieser Laufzeit kann er das nicht korrigieren. Da steht er unter Vertrag. Und mit 15 Jahren kann kein Spieler das alleine einschätzen, was ist für ihn der beste Weg. Auch kein Vater. Die Väter sind meistens dann sehr emotional mit rosaroten Brillen. Deswegen würde ich diesen Bogen gerne nochmal spannen zu dem Gesprächsthema vorhin. Deswegen ist es für mich sehr, sehr wichtig, dass möglichst viele Vereine aus unserer Region wieder in die zweite Bundesliga kommen auch oder auch in die erste Bundesliga, weil da ganz andere Fernsehgelder bezahlt werden. Dann kann man ganz anders in den Nachwuchs auch investieren und dann den Spielern sagen, so, wir haben hier auch super Trainingsplätze und super ausgebildete Cheftrainer für jede Altersklasse. Und du kannst dich tatsächlich bei uns auch entwickeln. Und wenn du dann mit 18, 19 den Sprung in die erste Männermannschaft schaffst, dann spielst du nicht Regionalliga, weil das wollen die Jungs nicht. Die haben den Traum von der Bundesliga und da wollen sie hingehen. Und das ist ein bisschen einseitig, wenn man dann nur den Weg des eigenen Vereins, natürlich will kein Verein ein großes Talent sehen, aber der Spieler muss natürlich in unserer freien Gesellschaft überlegen dürfen, welcher Schritt ist für mich wirklich der beste, wenn ich beim großen Leistungszentrum ausgebildet werden kann oder eben dann in der Provinz bleibe letzten Endes.
Sind sicherlich die Interessenkonflikte zwischen...
Naja, das ist schon nicht so unterschiedlich, also das ist schon beisammen. Ja? Und ich sage, wir haben ja in den letzten Jahren relativ viele Spieler verloren an Bundesligisten, auch im letzten Jahr waren es wieder 7 an der Zahl und da haben wir nicht einen nachgetraut. Und genau bei diesem Beispiel, weil man alles differenziert sehen muss, genau bei dem Beispiel Enes Bitigi, bleibe ich bei meiner Meinung, ich glaube, er wäre schneller an seinem Ziel gekommen, ich glaube, er wird aber auch dahin kommen, aber wäre schneller da gewesen, als wenn es jetzt den Umweg geht. Aber, da bin ich auch völlig bei Frank wieder, das ist, muss man von Spieler zu Spieler individuell sehen, ja, mit all den Komplexitäten und Schwierigkeiten darum herum. Aber diesem Spieler bleibe ich dabei, diesem Beispiel.
Oliver, dann kommen wir von dem jungen Spieler jetzt mal, ich will nicht zu dem alten, zu dem erfahrenen Spieler, zu Lumpi Lamberts. Hättest du damit gerechnet, dass der nach 339 Pflichtspielen im Sommer sagt, goodbye Düsseldorf, er war ja davon die Hälfte Kapitän, immerhin ist der Mann ja von der Oberliga, von der vierten Liga in die Bundesliga aufgestiegen, das hat vorher noch keiner geschafft.
Ich kenne ihn ja nur aus der Entfernung. Und klar, er war eigentlich Fortuna, Mr. Fortuna. Und als ich dann das mitgekriegt habe, dass der zu Dynamo geht, da habe ich gedacht, hups, was hat den geritten? Aber er ist ja glücklich hier. Und was ich eben richtig gut finde, ist, er macht den Schritt mit aller Konsequenz. Ja. Ne? Er hat die Familie mit, die Kinder sind jetzt hier im Kindergarten eingeschult. Also er geht nicht nur einfach, wie viele Spieler ja dann, die ihre Familien zu Hause lassen. Die wohnen dann hier irgendwo im Hotel und denken, gut, jetzt reisen sie mal ein Jahr, vielleicht wird es ein zweites, mal gucken und lassen das mal so laufen. Sondern er hat gesagt, mein Lebensmittelpunkt ist jetzt dann Dresden mit allem drum und dran. Das finde ich einen super Schritt.
Lumpi. Das war ja ein längerer Entscheidungsprozess. Du hättest sicherlich auch als Maskottchen auf der Düsseldorfer Ersatzbank versauen können. Wann hast du dir gesagt, nö, ich will es noch mal wissen?
Oh, als ich für mich festgestellt habe, dass es da für mich nicht wirklich weitergeht. Ich glaube, ich hatte in dem letzten Jahr 6 Einsätze. Mhm. Das war für mich natürlich nicht zufriedenstellend. Und ab da war für mich klar, dass ich mir eine neue Aufgabe suchen werde. Und demnach haben dann... ist dann der Kontakt zu meinem Berater wieder ein bisschen intensiver
Mensch,
geworden.
Mensch, mich gibt's noch!
Ist dann intensiver geworden wieder und da waren wir auch wesentlich öfter essen und haben öfter telefoniert. Ja, und so sind dann die Kontakte entstanden und kam halt der Kontakt zu Uwe Neuhaus, weil er mich halt vor Jahren schon zu Union Berlin holen wollte und haben uns dann noch getroffen, auch mit dem Ralf Minge und so hat das erste Gespräch dann stattgefunden und ich muss sagen, dass Uwe Neuhaus auch einen großen Anteil daran hatte mit der Entscheidung, weil ich halt direkt das Gefühl hatte, dass er mich halt haben möchte und ich glaube, das ist auch, kann zumindest sehr wichtig sein, um gute Leistungen zu bringen, wenn man das Vertrauen wieder spürt und weiß, dass der Trainer ihn unbedingt haben wollte und dann natürlich hinzu, dass mit Dresden natürlich auch eine brutale Fangewalt hier hintersteckt und Potenzial hier zu sehen ist. Ich kann mich an Spiele erinnern, als wir hier mit Düsseldorf gespielt haben und uns, was ich eben schon gesagt habe, uns kaum auf dem Platz verständigen konnten, weil es so laut im Stadion war und diese schwarz-gelbe Wand halt echt schon beeindruckend war. Und wir haben halt, glaube ich, das letzte Spiel dann hier auch verloren und ja, das ist halt auch in Erinnerung geblieben.
Ja, schön, dass du hier bist. Der Oliver Hartmann hat ja gerade schon gesagt, du bist wirklich komplett gewechselt. Also hast dann nicht gesagt, ich werde jetzt hier der Hotelgänger, sondern bist mit der kompletten Familie gekommen. Hast dich gut eingelebt?
Ja, auf jeden Fall. Sind sehr gut angekommen. Ja. Fand ich auch extrem wichtig, dass die Kinder hier auch ankommen, weil ich glaube, das kann auch mitentscheidend sein, dass man, wenn man da nicht frei im Kopf ist, wenn die Kinder hier keinen richtigen Anschluss finden, dass das auch hemmend sein kann, dass man dann vielleicht nicht ganz frei ins Training geht, in die Spiele reingeht. Aber ich habe es auch schon gesagt, ich weiß nicht, es wäre wahrscheinlich nicht die entscheidende Kraft gewesen, aber wir haben die Kinder auch gefragt, ob sie damit einverstanden sind, beziehungsweise was sie sich wünschen, wenn ich ans andere Ende von Deutschland, beziehungsweise von West nach Ost.
Ja, ist es ja so.
Von West nach Ost ist schon, es sind mal
600 Kilometer.
Entspannte 600 Kilometer. Und,
aber es gibt eine Flugverbindung ja auch. Also
die
gibt es,
da muss man sich aber, glaube ich, früh drum kümmern, wenn man einen vernünftigen Flug haben will. Für 4 Personen auch wieder ein Schnapper. da kann man vielleicht auch noch mal die 5 Stunden ins Auto steigen.
Definitiv. Wir wollen mal hören, privat hast du gesagt, gut eingelebt, sportlich läuft es eigentlich auch gut. Wollen wir mal hören, wie du in der Mannschaft ankommst? Ich glaube, die Mitspieler wissen deine Art durchaus zu schätzen.
Lumpi ist also ein durchweg positiver Mensch und ist auch ein guter Freund von mir und hat immer ein offenes Ohr. Gerade am Anfang war es, wo es für mich schwieriger war, konnte ich mit ihm viel drüber reden und er hat Verständnis dafür und ich glaube, er hat auch die Ruhe, die man braucht, so hier, gerade auch hier im Verein, so jetzt nach der leider ersten Saisonniederlage, bist er trotzdem ruhig genug und hat gesagt, wir müssen analysieren und ist auf jeden Fall eine Bereicherung für die Mannschaft und fußballerisch für mich enorm wichtig auf dem Platz, weil ich glaube, ich kriege viele Vorlagen von ihm und als Typ auch einfach unersetzlich und ich bin froh, auch mit so einem Spieler in meiner Karriere zusammenspielen zu dürfen und ich glaube, auf das, was er in seinem Leben bisher erreicht hat, kann er schon stolz sein.
Ja, ist ein super Typ.
tut bei uns viel Spaß reinbringen, ist halt ein ehrgeiziger Typ, ist eine Laufsau, geht jeden Ball hinterher und versucht der Mannschaft sehr dienlich zu sein und weiterzuhelfen. Und ja, ist halt ein korrekter Typ, gut in die Mannschaft reingekommen, gut aufgenommen und freut uns, dass er bei uns ist.
Ja, er ist ein sehr geselliger Typ, hat sich sofort gut eingelebt, ist ein kleiner Spaßvogel, gibt immer 100%, ist erfahren, reifer Spieler, der uns sehr, sehr wichtig ist oder wichtig tut im gesamten Team. Und ja, das merkt man von vornherein, hat man das gemerkt und von daher ist ein taffer Typ und er bringt uns auf jeden Fall eine Menge Spaß und auch weiter.
Nennt ihn eigentlich irgendjemand in der Kabine Andreas?
Ja, das ist lustig, dass du das sagst. Wir hatten... Ich weiß gar nicht, schon vor ein paar Wochen, da sagte irgendwer, ich glaube Robert war es, ja, aber der Andreas, und ich musste wirklich überlegen, wer ist denn Andreas? Also der Name fällt eigentlich wieder gar nicht bis selten, selten bis gar nicht so. Ich denke, mit Lumpi ist er besser bedient.
Lumpi, wer sagt denn noch Andreas? Deine Frau sagt okay. Schatz, oder?
Ja.
Es gibt keinen, der Andreas sagt. Selbst meine Eltern sagen es nicht.
Die sagen, also deine Eltern sagen
mittlerweile
auch
jetzt nicht Lumpi, nee. Aber dann eher Andi, aber Andreas sagt kein Mensch.
Du hast den Namen deinem früheren Mittelspieler Michael Rösler zu verdanken, weil der dich mit Harald Lumpi Spörl verglichen hat. Also der Vergleich, über den ist viel geredet worden. Kriegt der eigentlich Anteile an den Marketing-Einnahmen, die so durch
Marketing-Einnahmen?
Den Lumpi-Einnahmen? Ja, oder
Fan-Artikel. Erzähl mal, wo es die gibt.
Keine Ahnung. Du musst das doch vermarkten, das Lumpi.
Nein. Soweit sind wir noch nicht. Ich fand es halt schön, diesen Namen zu haben. Beziehungsweise ich habe mich am Anfang dagegen gewehrt. Also Lumpi, was ist Lumpi? Lumpi ist ein Hund. Aber dann ging das halt in der Mannschaft rum, bei den Fans rum, Presse. Alle haben es mitbekommen, die fingen alle an, mich Lumpi zu nennen. Und ja, dann war das Thema durch. Jetzt habe ich den Namen so lange... dann nach dieser Zeit auch mit den Aufstiegen und alles, haben wir uns dann nochmal erkundigt und da mich halt einfach jeder Lumpi nennt, ja, war es halt...
Künstlername.
Das war aber auch das Ding meiner Frau. Sie wollte es mir zum 30. Geburtstag schenken. dann hat sie mich gefragt, ob ich einen Blankozettel unterschreiben würde. Das wäre aber dann schon Richtung Urkundenfälschung gegangen. Dann hat sie aber dann einen Rückzieher gemacht, weil ihr das nicht geheuer war. Und hat mir dann im Prinzip, sie hat sich über alles schlau gemacht, erkundigt beim Bürgerbüro. Und im Prinzip war es nachher nur noch ein Dreizeiler, ein neuer Perso bestellen und hinten drin steht dann jetzt Lumpi.
Schatz, schenk mir doch einen Künstlernamen zum Geburtstag. Ja. Die Wahl zum unbeliebtesten Mitspieler gewinnst du definitiv nicht. Also wenn man so deine Kollegen hört aus deiner Mannschaftskabine.
Ja, aber manche lieben das ja auch. Also ich weiß nicht, ich fahre auch gerne so ein Zwischending, dass man auch mal gerne eigentlich unangenehm ist oder... Vielleicht in den Trainingseinheiten zumindest, aber soweit
bin aber ich. Aber morgen kannst du den doch einen ausgeben, oder? So wie sie gerade über dich geredet
haben. Also wenn das alles so stimmt wie
hier. Wir haben dir nichts vorher gegeben. Wir haben nicht gesagt, ihr müsst jetzt positiv. Wollen wir mal hören, Uwe Neuhaus, du hast ihn gerade angesprochen. Was der denn jetzt so sagt? Der wollte dich, so habe ich gelesen, im Sommer von Düsseldorf nach Dresden holen. Mal sehen, was der sagt.
Warum haben Sie gesagt, den will ich in meiner Mannschaft dabei haben?
Ganz ehrlich, weiß nicht, was mich da geritten hat. vielleicht war es der Druck vom Ralf Minge, wollte ihn unbedingt hier hinholen und er tat mir auch ein bisschen leid, hat keinen Verein mehr gehabt und war auf der Suche. Er ist ein ganz netter Typ, so, aber fußballerisch, einzig seine Technik kann man gebrauchen. Übernimmt keine Verantwortung auf dem Platz, verpisst sich, wenn es hart wird. Schießt kaum Tore, also eigentlich weiß ich es nicht.
Der ein oder andere sagt ja aber noch, hin und wieder hat er den Vorteil, eine eiserne Lunge zu haben.
Naja, wenn du alle 14 Tage, 4 Tage Trainingspause brauchst, kann davon auch nicht die Rede sein. Also nochmal, ich bleib dabei. Ich weiß es nicht, warum das so gekommen ist, keine Ahnung. Habe ich immer mal eine Frage, wird ihm das vorgespielt?
Das wird ihm vorgespielt, ja.
Lieber Lumpi, hallo, alles Liebe, alles Gute. Und ich meine es natürlich alles genau andersrum.
Mensch, der Uwe Neuhaus, oder?
Ja, merkt man ja auch im Training, dass man, oder vor dem Training und nach den Trainingseinheiten, dass man, ja, dass da auch diese Chemie stimmt, dass er da auch unterscheiden kann, wann er auch mal richtig Trainer sein muss, wann er dazwischenfädeln muss, wieder die Spannung hochhalten muss und wann man mit ihm witzeln kann. Und
das hat man jetzt gerade gemerkt, dass er auch mal witzeln kann.
Ja, wunderbar, schön, dass er da so das mitgemacht hat. Euer Verhältnis ist also richtig gut. Also es ist auf jeden Fall einer der Trainer, die du wirklich sehr, sehr schätzt. Du hast ja einige Trainer auch in deiner Karriere kennengelernt. Ja, mit dem einen oder anderen lief es ja nicht so gut.
Er hat aber ja in den letzten 2 Jahren in Düsseldorf mehr als in den 10 Jahren zuvor. Also das muss man ja. So viele waren es jetzt also nicht, aber ja, er ist, auch wenn es jetzt eine sehr kurze Phase ist, kann man jetzt sagen, dass, ja, kann ich jetzt schon sagen, dass ich ein gutes Gefühl habe, dass er halt auch ein Gespür dafür hat, was er ändern kann, was er machen muss, Spieler einsetzen, welche Positionen, welches System wir spielen. Als wir uns damals unterhalten haben, hat er gesagt, er spielt gerne ein 4-4-2, haben wir noch nicht einmal gespielt. So, aber das heißt, ich sehe ja daran, dass er das System oder diese Spielart und Weise, dass er auch auf die Spielertypen halt ausrichten kann. Und das allein das zeigt mir ja schon, dass er ein guter Trainer ist.
Definitiv. Also bislang kann man das hier in Dresden nur unterstreichen und seine Erfolge bei Union Berlin belegen das auch eindrücklich. Mancher sagt, er hat eine eiserne Lunge. Marvin Stefaniak, ihr Schützling, hat ihn gerade so die Laufsau genannt. Was gefällt Ihnen denn an Lumpi Lamberts richtig gut, Frank Lieberam?
Nix.
Ja, ich hab ja jetzt auch ganz viele Spiele gesehen schon in der Saison. Mir gefällt es unwahrscheinlich, wenn ein erfahrener, auch älterer Spieler so mannschaftsdienlich spielt. Und auch selbst wenn ein anderer, jüngerer Mitspieler den Fehler macht, ist Lumpi immer einer der Ersten, der sofort nach hinten läuft und versucht, den Fehler wieder zu korrigieren. Und dann kann man hinterher das vielleicht auswerten, dann auch mit den jungen Spielern, wie Marvin mir das bestätigt. Aber in dem Moment geht es nur darum, diesen Fehler wieder auszubügeln. Und da ist er sich für keinen Weg zu schade. Das gefällt mir unwahrscheinlich.
Mhm. Erfahrene Spieler sind ganz wichtig. Wissen Sie ja auch, Jan Klinker, Marius Sowieslo und Lars Fuchs, da haben Sie auch einige erfahrene Kämpfen in der Mannschaft. Also die braucht man schon, die Jungs, die schon im reiferen Fußballalter sind, oder?
Absolut. Und vor allem, das finde ich auch gut, wie es hier dargestellt wurde, dass Lumpi auch hergezogen ist mit Familie. Das ist dann auch mal ein ganz wichtiger Schritt, gerade bei solchen Vereinen. Nochmal diese Führungsspieler, die müssen das auch ein Stück weit den Verein atmen können, riechen können. Wenn da jede Woche bloß anfliegen, spielen, wieder wegfliegen, da kommt er wenig miteinander auf. Und insofern, das sind ja die Stützen dann im Endeffekt des Vereins, das sind die Leistungsträger, die müssen die Jungen auch die Richtung geben auf dem Platz, die müssen wissen, wie der Verein tickt, die müssen eine Philosophie auch dazu entwickeln, mitentwickeln, und insofern kann man das nur begrüßen, wenn man dann ältere Spieler hat, die aber auch die Verantwortung bereit sind mitzutragen.
Mhm. Wie oft guckst du noch in den Rückspiegel Richtung Düsseldorf, was dort so passiert? Geht's nach der Karriere zurück an den Rhein?
Das verfolge ich natürlich nach wie vor, keine Frage. Also dass Düsseldorf ja natürlich noch in meinem Herzen ist, keine Frage, nach 13 Jahren wär das ja gelogen. Wenn ich die Möglichkeit habe, gucke ich auch die Spiele. Es ist ja auch bestätigt worden, dass es eine Vereinbarung gibt, dass ich nach meiner Karriere, egal wie lange die noch ist, dass ich zum Verein zurückkehren kann, dass man dann sieht, was ich da machen kann. Also das ist möglich. Ansonsten, wie gesagt, verfolge ich das natürlich gerade. Natürlich gerade sieht es da nicht so rosig aus, aber ja, qualitativ sieht der Kader eigentlich ganz gut aus, aber ja, irgendwie müssen sie es noch hinkriegen, dass sie das auch irgendwie auf den Platz kriegen.
Wir haben ja jemanden vom Kicker da. Schaust du eigentlich montags als erstes auf die Kickernote? Heute war es eine 2,5 für Kiel.
Wow. Ich.
Richtig? Gut?
War nicht von mir.
Nein. Ich habe noch keine Benotung überhaupt gesehen. Ich weiß nicht, ich kann damit auch nicht viel anfangen. Ich versuche, mein Spiel selber zu beurteilen. Ich versuche, selbstkritisch zu sein. Ich kann auch, glaube ich, Spiele unterscheiden. Das Spiel in Kiel war kein Spiel wie andere Spiele, die wir hatten, wo wir viel Ballbesitz hatten, die Kugel haben laufen lassen. Kiel war anders. Kiel war einfach mehr Fight, mehr Kampf. Da kann ich mich auch wieder gut einbringen. Das war nicht wie die letzten Wochen, als wir mehr dominierend waren. Und ich weiß dann, was ich gut gemacht habe, was ich schlecht gemacht habe. Und das kann ich für mich dann verarbeiten. Und damit ist auch gut.
Oliver, zum Schluss. An einem Thema kommen wir nicht ganz vorbei in diesen Tagen. Das ist das Thema DFB und Sommermärchen. Die mutmaßlich gekaufte Fußball-WM 2006, wie der Spiegel berichtet. Es liegt auf jeden Fall ein großer Schatten über dem Fußballspektakel von vor 9 Jahren.
Es liegt auf jeden Fall mal ein großer Schatten auf dem DFB und auf Wolfgang Niersbach.
Er macht keine gute Figur aktuell, oder? Auch die Pressekonferenz am letzten Donnerstag?
Nein, die Pressekonferenz war unsäglich. Also wenn ich da nicht viel zu sagen habe, dann würde ich jetzt auch keine Pressekonferenz geben, unbedingt. Aber unabhängig davon gilt natürlich für ihn erstmal die Unschuldsvermutung. Und es ist ja auch so, dass es sind zwei Stränge. Das eine ist, dass wo sind die 6,7 Millionen hingeflossen und warum? Und das andere wurde tatsächlich geschmiert für die WM. Und für die zweite Behauptung gibt es eigentlich bis dato keinen richtigen Beleg. Und da ist es auch an der Aufgabe des Spiegel, da diese Behauptung weiter zu stützen. Und es ist natürlich vor allem Aufgabe des DFB und von Wolfgang Niersbach, da Transparenz zu schaffen, dass in seinem Verband losgeht. Ich meine, wenn ich mir hinstelle und sage, ja, da sind irgendwo mal 7,7 Millionen geflossen, aber ich weiß eigentlich gar nicht, wieso und weshalb und was damit gemacht wurde und warum wir das dann zurückgezahlt haben, weiß ich eigentlich auch nicht so richtig. Das ist natürlich eine Sache, das kann sich ein DFB nicht erlauben.
Irgendwann muss Beckenbauer reden.
Da wartet ja die ganze Fußballnation drauf, dass er redet und dann werden wir ja sehen, wie weit er sich erinnern kann.
Wird auf jeden Fall spannend. Wir wollen noch ganz kurz in die sozialen Netzwerke blicken. Zwei Fragen an dich, Lumpi. Die eine Frage von Frank Schüller. Wird ja immer wieder gerne erzählt über deine Wahl zum Düsseldorfer des Jahres 2007, noch vor Campino. Mit welchen Annehmlichkeiten sind damit aktuell noch verbunden? Waren damit damals verbunden? Hast du Altbier ohne Ende bekommen? Trinkst gar kein Altbier. Was gab es dafür? Eine Schärpe?
Einen schönen Bilderrahmen, Bild von mir am Ball, drumherum lustige Sprüche von meinem damaligen Trainer Uwe Weidemann, Verona Poth, ich weiß nicht, wer noch drauf war. Alles aber auch ein bisschen lustig
gemacht. Wo hängt das, im Wohnzimmer?
Das ist mir beim Umzug
ein bisschen kaputt. Okay, okay. Mario Dietze fragt mich, interessiert schon immer, was du werden wolltest, wenn es mit dem Fußball nicht geklappt hätte.
Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung als Groß- und Außenhandelskaufmann.
Ja.
Ich habe zeitgleich damals, als ich hochgezogen wurde ins Oberliga-Team, Viertliga-Team, die Ausbildung noch gemacht. Dann sind wir in die Regionalliga aufgestiegen und habe dann 2 Jahre verkürzte Ausbildung gemacht. Weil ich vorher auf der höheren Handelsschule war, habe die erfolgreich abgeschlossen, aber dann, dass mein Fokus auf den Fußball gelegt, aber mit der Ausbildung in der Hinterhand.
Wunderbar, wunderbar. Wunderbar war auch diese Runde. Das hat wirklich ganz, ganz großen Spaß gemacht. Wir freuen uns auf ein tolles Ostduell am Samstag zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Magdeburg. Mario Kalnick, ich sag's nochmal speziell dazu. Wunderbar, dass ihr heute im Vorfeld schon bei uns in Dresden waren und dass ihr ihre Eindrücke geschildert habt. Das hat großen Spaß gemacht. Wie gesagt, toller Fußballnachmittag am Samstag, ausverkauftes Stadion. Ist einiges geplant. Wir freuen uns drauf. Und wir freuen uns natürlich auch auf ein Wiedersehen bei 1953 der Dresdner Fußballtalk. Einmal kommen wir noch in diesem Jahr, Mitte Dezember. Dann werden wir natürlich auch so ein bisschen auf das dynamische Fußballjahr 2015 zurückblicken. Ich sage herzlichen Dank an das ganze 1953-Team. Dankeschön an den Schillergarten. Dankeschön an Sie, an das Publikum und Dankeschön an meine Gäste. Das war 1953, der Dresdner Fußballtalk.